Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir blicken gemeinsam voraus auf den 25. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. 9 Spiele stehen auf dem Programm. Viele Gäste habe ich heute in der Sendung. Ich freue mich sehr drauf. Und wir freuen uns natürlich auch bei meinsportradio.de auf Live-Golf. Und zwar am Wochenende die World Championships. Und da werden wir dann nach diesem Take auch noch einen kleinen Trailer für euch vorbereitet haben, wie ihr zuhören könnt, wann ihr zuhören könnt. Malte Asmus und sein Team sind natürlich live dabei und bringen euch alles live auf meinsportradio.de. Lohnt sich da auf jeden Fall reinzuhören. Das erste Spiel, über das wir sprechen möchten heute, ist der 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart. Und ich begrüße zwei Gäste in der Leitung für den 1. FC Köln von fc.com, Arne Steinberg. Hallo Arne.
Ich grüße euch, hallo.
Und für den VfB Stuttgart vom Brustring Talk, einem sehr empfehlenswerten VfB-Podcast, Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Ja, wir greifen die Frage aus der letzten Woche einfach nochmal auf, Martin. Ne? 1-0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Erik Tommy hat das Tor geschossen, haben wir ja auch schon als eine der guten Sichtungen gesehen, die auch Taifun Korkut gemacht hat. Ja, und Taifun Korkuts Bilanz selbst kann sich wirklich sehen lassen. Und jetzt muss man erneut die Frage nach der Euphorie in Stuttgart stellen. Wie sieht's aus?
Also ich stelle die Frage nach der Euphorie noch nicht. Was ich erstaunlich finde, genau, Korkut versaut ja seinen bisherigen Punkteschnitt komplett, ja. Weil bisher war er ja immer deutlich niedriger. Aber wir haben ja noch ein paar Spiele in der Saison, also deswegen, da ist noch alles offen. Aber Euphorie, ich hoffe, dass die nirgendwo wirklich aufkommt, weil da brauchen wir nur 2 Jahre zurückgucken. Und da hatten wir auch ähnliche Phase in der Saison, es war auch Februar, März, dann noch ein 5-1 gegen Hoffenheim. Und auf einmal haben die Ersten nach oben geblickt. Und was danach gekommen ist, das wissen die meisten noch. Und deswegen hoffe ich halt wirklich, dass weder bei Spielern noch bei irgendeinem Fan überhaupt jemand auf die Idee kommt zu sagen, lass uns nach oben gucken. Also bei Korkut habe ich da gar keine Sorgen, der ist da viel zu geerdet dafür.
Ja, das ist was mir aufgefallen ist, was ja eigentlich auch diesen Weg des VfB Stuttgart so ein bisschen auch ja nachverfolgt eigentlich. Ne? Das, was unter Schindelmeiser und unter Hannes Wolf angefangen worden ist, bodenständige Arbeit zu leisten, da auch auf dem Boden zu bleiben, nicht zu sehr irgendwie in Träumen zu schwelgen. Das ist ja so ein bisschen das, was Taifun Korkut jetzt eigentlich macht. Ne? Ist ja eigentlich auch gut zu sehen, dass diese Tugenden immer noch Erfolg bringen beim VfB.
Ja, also ich denke, da merkst du schon noch, dass Wolf insgesamt da den Verein generell mit ihm und dem ganzen Umfeld sehr geerdet hat. Also, dass da keiner gesagt hat, so, wir steigen jetzt auf und wir rocken da die Bundesliga. Das war eigentlich von Anfang an klar. Das hat Wolf gesagt, das hat am Anfang Schindelmeister gesagt, das haben die meisten im Umfeld gesagt. Und das ist auf jeden Fall noch da, das Gefühl. Und Korkut führt das letztendlich weiter. Das ist sehr angenehm. Wie gesagt, aber ich denke, viel von der Vorarbeit geht da immer noch auf das Konto von Hannes Wolf.
Ja gut, das ist natürlich gar keine Frage. Trotzdem, dieses Spiel letzte Woche gegen Eintracht Frankfurt, ich habe bei den Laureus World Sports Awards mit Freddy Bobic gesprochen, der sagte mir auch, völlig verdiente Niederlage, das müssen wir so mitnehmen. Und das war auch wirklich ein gutes Spiel des VfB. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist so das, was du jetzt ausgemacht hast nach den ersten 4 nicht verlorenen Pflichtspielen mit Taifun Korkut? Wo hat er die Mannschaft explizit verbessert?
Oft ist ja im Fußball ist ja ganz oft dieses berühmte Quäntchen Glück. Das hat uns mit Sicherheit unter Wolf manchmal gefehlt, wenn du halt in der 94. Minute noch das Gegentor, wie jetzt gerade das Hinspiel in Frankfurt bekommen hast, ja, dann waren ein paar so Situationen dabei. Die Defensive war ja generell unter Wolf ja auch schon sehr, sehr gut. Das steht ja außer Frage und die zieht sich unter Korkut so durch. Natürlich hat er ein paar Umstellungen gemacht und natürlich laufen die Spieler jetzt wieder ein bisschen mehr, tun wieder ein bisschen mehr, sind auch aggressiver auf dem Feld, als es am Ende bei den letzten Spielen gegen Mainz etc. waren. Das waren die Tugenden, die da gefehlt hat, die Korkut mit Sicherheit wiederbelebt hat. Und das ist ja irgendwie halt aber auch sehr oft bei einem Trainerwechsel so, neuer Trainer, dann laufen die Jungs alle erstmal wieder und das ist ja vereinsunabhängig, wo das ist. Das passiert ja eigentlich immer, weil man muss sich ja wieder beweisen, man muss sich ja zeigen für den neuen Trainer und ich denke, das ist auch noch einer der Effekte, den Korkut gerade halt positiv spürt und natürlich, er hat ein paar Umstellungen gemacht, die aktuell ganz gut fruchten.
Das stimmt. Kommen wir zum ersten FC Köln, Arne. Letzte Woche sensationeller 1:2-Sieg bei RB Leipzig. Das war ein Spiel, glaube ich, was dem ersten FC Köln Auftrieb geben kann, weil man jetzt punktgleich mit dem HSV ist. Man könnte an diesem Spieltag dann den letzten Tabellenplatz endlich mal wieder verlassen. Auch da können wir natürlich noch bei weitem nicht von einer neuen Euphorie sprechen. Aber trotzdem, ich glaube, das ist ein Sieg, der allen Beteiligten beim FC sehr gut getan hat.
Ja, das definitiv. Ich meine, das Einzige, was hilft und was schon seit Wochen gepredigt wird, sind eben Siege. Und umso schöner ist das dann natürlich, wenn man nach einem Rückstand gewinnt, dass man auswärts gewinnt, dass man auch gegen einen Gegner wie RB Leipzig gewinnt. Das macht dann natürlich die ganze Sache besser. Aber du hast natürlich auch vollkommen recht, von Euphorie jetzt zu reden. Das wäre wahrscheinlich sogar in Köln auch zu früh. Obwohl jetzt natürlich da schon wieder die Hoffnung aufkeimt bei einigen, dass es jetzt am Ende dann doch noch reichen könnte. Schauen wir mal. Also ich habe da immer noch meine Zweifel.
Ja, berechtigt wahrscheinlich, ne? Aber trotzdem, was mir aufgefallen ist, ist das, was ich dann gesehen habe, auch in den Highlights, als Leonardo Bittencourt eingewechselt worden ist in der 61. Minute, da kam nochmal eine ganze Menge Schwung mit rein und Bittencourt ist auch einer dieser Schlüsselspieler beim FC. Wenn der gut drauf ist, dann kann er die ganze Mannschaft mitheben. Wie wichtig wäre es jetzt, dass er jetzt auf Dauer erstmal fit bleibt und vielleicht auch gegen Stuttgart schon wieder ein Kandidat für die Stammelf sein wird?
Ja, an einem Spieler würde ich das jetzt eher weniger festmachen wollen. Mhm. Natürlich ist Bittencourt extrem wichtig für den FC. Er ist auch sehr, sehr lange ausgefallen und er bringt eben Fähigkeiten mit, die sonst im Kader ihresgleichen suchen. Ähnlich ist das bei Marcel Risse auch. Risse hat ja auch jetzt schon in den paar Spielen, die er gemacht hat, Tore vorbereitet und auch wieder seine wichtige Rolle eingenommen. Jetzt war unter der Woche wieder im Individualtraining unterwegs, das heißt, war nicht mit der Mannschaft aktiv und jetzt ist erstmal abzuwarten, was Rutenbeck dann gleich zu dieser Personalie in der Pressekonferenz sagt. Und bei Bittencourt ist es ja auch ähnlich. Der hat auch vielleicht aktuell noch nicht mehr als 30, 35 Minuten im Tank, in denen er dem FC helfen kann. Von daher bin ich da noch vorsichtig. Ich glaube, das ist nach wie vor sehr, sehr instabil beim FC. Und ich befürchte, dass genau die Spieler, die eben gefehlt haben die ganze Zeit, erst dann wieder richtig in Form kommen, auch körperlich, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
Letzte Woche haben wir, oder vorletzte Woche, über Cosiello gesprochen, ein Spieler, von dem du auch ein großer Fan bist. Jetzt hat er letzte Woche auf der Doppelsechs mit Marco Höger agiert. Erstmal, wie hat dir das gefallen? Ja, und natürlich die Frage, wie sehr hat dich sein Premierentor gefreut?
Ja gut, also es hat ja nicht gut angefangen. Er war ja am Gegentor in der 5. Minute nicht ganz unbeteiligt. Es ist natürlich schwierig für jemanden, der aus einem anderen Land kommt, der auch einen anderen Spielstil gewohnt ist, sich dann beim Tabellenletzten zu akklimatisieren. Er haut sich rein, er macht viele Dinge gut. Ich denke, wenn er den Ball am Fuß hat, dann findet er sehr, sehr gute Lösungen. Und das tut natürlich auch der Mannschaft gut. Und beim Tor, ja klar, ist das dann etwas, was in den Medien sehr stark betrachtet wird. Das ist auch gut so. Und da hat man auch seine Fähigkeiten gesehen. Ich glaube, der erste Kontakt mit rechts war sehr, sehr gut. Der Abschluss war sogar noch besser. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass er dem 1. FC Köln gut tut. Wenn er jetzt sogar noch Tore schießt, ist das natürlich umso besser. Aber auch da wieder sollte man vorsichtig sein. Das erscheint mir noch nicht so stabil, dass das jetzt auf Dauer tragen kann.
Du kümmerst dich bei fc.com ja auch immer um die Gegnerbetrachtung. Jetzt kommt der VfB Stuttgart. Was ist so deine Einschätzung zum VfB aktuell und wie schwierig wird dieses Heimspiel für den FC?
Ja, zum VfB, ich habe jetzt da gerade den Text eben fertig gemacht. Ich habe mich sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt, wie damals so die Stimmungslage war, nachdem Hannes Wolf ausgeschieden ist und dann eben Teil von Korkut verpflichtet worden ist und diese Häme. Und dieser Spott, der dann dem VfB entgegenschlug und auch der Person, Teil von Korkut, also das fand ich richtiggehend widerwärtig, weil es niemand nachvollziehen kann, wie es ist, als Bundesliga-Trainer zu arbeiten und dann über die sozialen Medien solche Dinge zu kommunizieren. Das finde ich, ist einfach unglaublich im negativen Sinne. Und es kommt nicht von ungefähr, dass Teil von Korkut aufgrund seiner Ausbildung als Fußballlehrer dann in so einer Situation für eine Mannschaft wie den VfB in Frage kommt. Und dass es jetzt geklappt hat mit 10 Punkten aus 4 Spielen, ist natürlich sehr, sehr gut für ihn. Er hat auch sinnvolle und gute Dinge gemacht. Und ich glaube, dass er die richtige Personalie jetzt ist, um das Ganze zu stabilisieren. Und ich glaube, dass der VfB mit dem Zwischensprint jetzt sich der größten Nöte entledigt hat, aber vielleicht noch so 2 Siege braucht und dann sind sie auch aus dem Schneider.
Martin, das geht doch runter wie Öl, oder?
Ja, das haben wir auch schon. Armin Fee und Werle sehr gut gemacht. Wie gesagt, beim VfB ist vieles richtig gemacht worden. Das hört man natürlich gern bei uns am Basen. Keine Frage, ich hoffe, davon lassen sie sich nicht zu arg einlullen. Wir waren ja auch schon Favorit in Augsburg. Gut, wir haben gewonnen, aber ja, das ist natürlich ist schön. Das freut einen, wenn ich gerade noch diese Sache mit Korkut sagen darf. Von den VfB-Fans hat sich gar nicht so viel in Richtung Korkut gedreht. Natürlich waren da auch Kommentare dabei, die nicht sein mussten. Das meiste hat letztendlich auf Reschke und Dietrich abgezielt, die ja diese Entscheidung, Wolf zu entlassen, getragen haben. Also die haben eigentlich den meisten, sagen wir, von VfB-Fans-Seite aus den meisten Ärger eingefangen.
Dann gebe ich die Frage aber auch mal an dich zurück. Der 1. FC Köln kommt mit einem Sieg in Leipzig wieder nach Hause im Rhein-Energie-Stadion. Muss der VfB da ja auch erstmal bestehen. Und der 1. FC Köln hat die Möglichkeit, mit einem Sieg und einer eventuellen Punkteteilung beim HSV oder einer Niederlage auch den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Wie siehst du das Spiel aus Stuttgarter Sicht in Köln auf dich zukommen?
Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, weil, wie gesagt, genau, Köln hat in Leipzig gewonnen. Das siehst du, dass sie was können. Das ist halt teilweise auch mit Pech und Schiedsrichterentscheidung, dass es halt nicht geklappt hat, aber da musst du schon echt, es ist genauso konzentriert wie gegen Frankfurt arbeiten, um in Köln überhaupt was mitnehmen zu können. Ansonsten, also wenn du jetzt mit der Einstellung dahin gehst, ja gut, wir haben jetzt 3 Spiele gewonnen, jetzt werden wir beim Tabellenletzten auch noch bestehen, das wäre eine Katastrophe, weil das funktioniert definitiv nicht.
Personell beim VfB Stuttgart gibt es erneut eigentlich keine Not zu wechseln und Taifun Korkut ist kein Trainer, der dafür bekannt ist, jetzt super viel zu rotieren. Also auch erneut, ich glaube, das Statement Never Change a Winning Team kann hier stehen bleiben. Ne?
Definitiv. Also ich denke nicht, dass irgendwas an der Aufstellung geändert werden wird. Das hat sich jetzt die letzten Spiele bewährt. Es sind alle fit, wie du gesagt hast. Und wie du gesagt hast, Korkut wird da mit Sicherheit nichts umstellen. Also kann man von der Aufstellung von den letzten Wochen ausgehen, außer sollte sich noch irgendwie jemand kurzfristig eine Kleinigkeit holen.
Arne, du hast ja gerade gesagt, wir warten auf die Pressekonferenz mit Stefan Rutenbeck. Trotzdem können wir ja ein bisschen philosophieren und spekulieren, so im Vorlauf dieser Pressekonferenz. Ich finde, diese Doppel-6, Kosiello, Höger, die könnte man erstmal sich ein bisschen so einspielen lassen. Ist nur die Frage tatsächlich, Bittenkurt wieder von Anfang an. Was ist so dein Gefühl zumindest?
Ja, mein Gefühl ist erstmal, dass es beim FC da aktuell auch noch andere Baustellen gibt, weil die Grippewelle grassierte unter der Woche und zum Beispiel auch Simon Terodde gekränkelt hat. Also da muss man auch mal abwarten, ob er überhaupt fit sein wird für das Duell mit seiner früheren Mannschaft. Ich würde mir wünschen, dass die Doppel-6 jetzt auch sich einspielen kann, wie du schon sagst. Ansonsten glaube ich, in der Viererkette dürfte alles beim Alten bleiben und dann muss man eben schauen, wie weit ist Risse, wie weit ist Bittenkurt. Da muss man abwägen, weil man gerade diese Spieler, die ja sehr verletzungsanfällig sind, dann auch nicht zu früh wieder in zu viel Verantwortung reinjagen darf. Von daher ist das, glaube ich, für Rutenbeck und sein Trainerteam wieder eine große Aufgabe, da die Form und den Fitnesszustand und auch die Bedeutung der Spieler für die Mannschaft abzuwägen und dann letztendlich eine Entscheidung zu treffen.
Dann bleibt uns nur noch eins zu tun, und zwar zu tippen. Ihr zu Hause seid eingeladen, mitzumachen auf meinsportheute.de/tippspiel. Gibt es auch an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe Elf Freunde und No Sports zu gewinnen. Und Arne, du setzt den ersten Tipp zur Partie 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart.
Ich glaube, das wird ein 1:1 unentschieden.
Mhm. Martin?
Dem schließe ich mich direkt an. Hat sich auch die letzten Wochen echt gelohnt, der Tipp.
Der 1. FC Köln wird an diesem Spieltag den letzten Tabellenplatz verlassen mit einem 2:1 Sieg gegen den VfB Stuttgart. Das ist mein Tipp. Eure Tipps natürlich auch gerne mit dem Hashtag BullySpecial bei Twitter. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Arne Steinberg von fc.com und bei Martin vom Brustring Talk. Und wir machen in einer kurzen Pause weiter mit dem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Bleibt dran.
Die World Golf Championship in Mexico City. Malte Asmus, Felix Haselsteiner und die Kollegen von golfpost.de kommentieren den Schlusstag des Turniers für dich live auf meinsportradio.de. Sei dabei, wenn sich die Besten der Besten gegeneinander messen. Am 4. März ab 21 Uhr im Web und in der App. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Vorschau auf den 25. Bundesligaspieltag. Ja, es geht in die heiße Phase, das kann man nicht anders sagen. Und deswegen sprechen wir jetzt mit über zwei Mannschaften, die letzte Woche heiße Spiele hinter sich gehabt haben, beide siegreich bestritten haben. Ich spreche über Borussia Mönchengladbach und den SV Werder Bremen. Und zwei Gäste habe ich in der Leitung. Für Borussia Mönchengladbach begrüße ich ganz herzlich Olaf Nordwig. Hallo Olaf.
Hallo, moin moin.
Und für Werder Bremen begrüße ich ebenso herzlich Daniel Kraas. Er ist Mitglied der Ahoi Crew, dem Werder Bremen Fanclub des Jahres 2015. Hallo Daniel.
Moin moin, hi.
Ich beginne mit Borussia Mönchengladbach aus gutem Grund, denn ich glaube letzte Woche dieser Schuss von Kramer, das war so eine richtige brachial, das musste raus, der Knoten ist geplatzt. Man hat es gemerkt, wie die ganze Mannschaft gejubelt hat, natürlich auch die anwesenden Fans in Hannover. Ja, und ich glaube, bei dir ist auch ein fetter Knoten geplatzt, oder?
Ja, natürlich, weil es dann schon wieder so weit gediegen war in dem Spiel, wo man gedacht hat, okay, wir haben wieder so viele Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit liegen lassen. Wir können am Ende froh sein, wenn wir das 0-0 und keine unglücklichen Treffer kassieren. Und das war natürlich dann sozusagen etwas aus dem Nichts plötzlich der Schuss, nachdem er ja vorher sich schon so gut durchgesetzt hatte einmal und gescheitert ist. Und dann aber dieser Schuss und dann in den Fastwinkel. Ja, das war natürlich die Erlösung erstmal.
Ja, aber auch da muss man sagen, Borussia Mönchengladbach, aber das kann man natürlich jetzt auch positiv sehen, im Glück gewesen, dass Bebu zum Beispiel seine große Chance nicht genutzt hat. Trotzdem muss man sagen, man hat sich diesen Sieg erarbeitet, man hat sich diesen Sieg auch erzwungen, muss man sagen. Und jetzt natürlich die nächste Frage, glaubst du, dass man das gegen Bremen beim Heimspiel direkt wieder in was weiteres ummünzen kann?
Kann nicht, aber muss. Also wenn man an den Europaplätzen dranbleiben will, also man ist jetzt 4 Punkte hinter Leipzig, dann muss auch da wieder ein Sieg her oder sagen wir Minimum ein Remis. Und ja, aber ich denke schon, dass das eine gute Richtungsweisend war. Es ist noch nicht sozusagen die Torflaute noch nicht wirklich beendet. Aber ich denke mal, der Impuls ist durch die Mannschaft gegangen und jetzt vielleicht treffen dann auch die üblichen anderen Kandidaten, um dann da wirklich jetzt mal wieder in gesicherte Fahrwasser, was die Torausbeute angeht, zu kommen.
Bevor wir jetzt gleich auf den Gegner zu sprechen kommen mit Daniel, vielleicht eine Frage an dich. Dieter Hecking sagte in dieser Woche, Bremen ist viel Kruse. Und das ist ja auch etwas, was wir hier im Bully-Special auch schon besprochen haben, auch mit den diversen Mitgliedern der Ahoi-Crew, dass man sich auch so ein bisschen freimachen muss, vielleicht auch von Max Kruse, eine zweite Leuchtturmfigur haben muss. Ist das, wenn du auf den Gegner guckst, wäre da Bremen auch eine Erkenntnis, die du gemacht hast, dass da viel Kruse ist und ansonsten manchmal ein bisschen was fehlt?
Also sind auch Delaney oder so noch sehr gute Spieler dabei und ich denke, von dem Potenzial von den Mannschaften, die jetzt gerade noch da unten drin stehen, ist Bremen sicherlich eine, wenn nicht die beste. Und sie können auch viele Sachen spielerisch lösen und sie haben, ja klar, mit Kruse einen Ausnahmespieler, der auch eine sehr erfolgreiche Zeit bei uns hatte, den nicht wenige bei uns auch gerne sie wieder sehen würden, Stichwort Raphael-Nachfolge. Aber von daher, ja, es ist natürlich, die Mannschaft an sich ist jetzt gewachsen, auch nach dem Trainerwechsel und haben auch Erfolge, auch wenn jetzt Kruse ein bisschen aus dem Spiel genommen wurde von den letzten beiden Gegnern, hat die Mannschaft trotzdem ein gutes Gesicht gezeigt und war erfolgreich.
Daniel, kommen wir zum SV Werder Bremen. Letzte Woche das Derby gegen den HSV gewonnen. Spät gewonnen, aber gewonnen. Auch da eine Riesenerlösung. Ich glaube, das tat allen Werderanern sehr, sehr gut. Trotzdem, wie hast du dieses Derby generell empfunden? Also auch mit dem Ganzen drumherum.
Also grundsätzlich ist es immer schön, Derby-Sieger zu sein. Dieses Spiel war natürlich nicht so spielerisch geprägt von Werder, wie es eigentlich die letzten Spiele gemacht haben. Also war, glaube ich, für, wenn man sich nur den Fußball angeschaut hat, sicherlich kein schönes Fußballspiel. Es lebt halt vom Abschießkampf, vom Kampf und von der Rivalität. Das Drumherum stimmt einen schon irgendwie so ein bisschen mulmig, muss ich sagen, weil wenn man als Fußballfan ins Stadion geht und auf dem Weg zum Stadion schon von 5 Wasserwerfern begleitet wird, die sich aufbauen müssen, um ein Bundesligaspiel durchzuführen, da stellt man sich halt schon die Frage, welcher Sinn dahinter steht, ob das wirklich, ob das alles so richtig ist. Und ja, was sich da im Gästeblock abgespielt hat, ist einfach gefährlich. Ne? Ich weiß, dass viele Leute und viele Ultras sagen, super Pyrotechnik am Eingang, sieht super schön aus. Ich fand das mal am Anfang schon nicht schön, weil diese ganzen Sachen sind einfach in den Unterrang geworfen worden und das ist halt lebensgefährlich.
Ja, da bin ich voll mit dir einer Meinung. Was kann Werder Bremen jetzt aus diesem Derby mitnehmen? Man hat es mit einem Eigentor sozusagen entscheiden lassen, muss man ja irgendwie gewisserweise sagen. Man hat es aber auch da erzwungen. Trotzdem gab es Phasen im Bremer Spiel, das hast du ja selber gesagt, man hat nicht das spielerische Heft in die Hand genommen. Und es war bei Zeiten da auch recht harmlos, was dann von Bremen kam. Jetzt geht's zu Borussia Mönchengladbach, einer Mannschaft, die weiter oben steht. Kommt das Werder Bremen ein bisschen mehr entgegen, weil es ähnlich wie zum Beispiel Leverkusen eine Mannschaft ist, die gerade im Heimspiel auch versucht, das Spiel zu machen?
Ja, ich glaube schon, dass der Mannschaft entgegenkommt. Wir mussten halt gerade bei den Spielen in Freiburg und auch gegen HSV haben wir gegen sehr tiefstehende Gegner gespielt. Ne? Und da hat man halt gesehen, dass dass Bremen sich da auch sehr schwer tut. Also ich hoffe einfach, dass heute Abend natürlich Borussia Mönchengladbach einfach auch, ja, die haben auch eine ganz andere spielerische Qualität in ihren Reihen, einfach natürlich versucht, auch im Heimspiel das Spiel zu machen. Und das wird einer Mannschaft wie Bremen sicherlich entgegenkommen, weil dadurch sich natürlich auch wieder ganz andere Räume gerade für unsere Offensivabteilung geben. Ich glaube, dass wir defensiv gut standen in beiden Spielen, nur die Offensive wirkte dann teilweise etwas harmlos. Und wie eben im Vorbericht schon gesagt, klar, Max Kruse war natürlich immer doppelt bewacht und der ist dann auch nicht so in die Räume gekommen, hat aber auch was damit zu tun, dass die Räume gar nicht da waren, weil die Gegner einfach unwahrscheinlich tief standen und auch nicht wirklich viel für ihr Offensivspiel getan haben.
Olaf, Borussia Mönchengladbach muss das Spiel heute Abend machen. Für dich auch etwas, was klar feststeht?
Ja, natürlich. Also das ist unser Spiel, das wollen wir so spielen. Wir haben die Spieler, die das Spiel machen können. Und von daher führt kein Weg sozusagen dran vorbei. Also das ist das Klarste heute Abend beim Spiel.
Ja, wie sieht's denn ansonsten aus, personell auch gerade bei Borussia Mönchengladbach? Ist ja leider, was die Verletzung angeht, wieder eine Menge dazugekommen.
Ja, also die Mannschaft stellt sich so halbwegs ja alleine auf. Raphael fällt weiter aus, dafür wird wahrscheinlich Bobadilla weiterspielen. Abwehr ist auch, könnte sein, dass der junge Egbo seine Chance bekommt, von Anfang an zu spielen, auf Außenverteidiger. Aber Toni Janschke könnte auch wieder zurückkommen. Also da haben wir noch ein bisschen Spielraum. Aber ansonsten, ja, Benes fällt wieder länger aus. Doucouré fällt weiter aus. Ja, Raphael immer noch. Johnson, Traoré und.
Ja. Schlechte Aussichten bei Borussia Mönchengladbach, gerade was dieses Lazarett angeht. Da ist man ja in Bremen tatsächlich Luxusproblem aktuell. Ne? Man könnte ja davon ausgehen, auch wie Florian Kohfeldt sich geäußert hat, ja, dass sich da jetzt nicht viel verändern wird im Vergleich zum HSV-Spiel.
Ja, ich glaube, dass auch sich allgemein von der Ausstellung wirklich nicht viel ändern wird. Ich glaube, die Grundordnung wird bestehen mit dem 4-3-3. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Johansen wieder ins Spiel heute von Anfang an macht über die Außenseite. Und ich glaube, sonst wird sich nicht wirklich viel tun.
Okay, dann haben wir natürlich noch einen Tagesordnungspunkt hier abzuhandeln. Das ist der Tipp. Und ihr dürft zu Hause mittippen auf meinsportradio.de/tippspiel. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr eine Ausgabe 11 Freunde und No-Sports gewinnen. Wir tippen natürlich die Spiele hier auch, genauso Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Und Daniel, du setzt bitte den ersten Tipp.
Da ich immer ein positiver Mensch bin, glaube ich, dass wir gegen die letzten guten Auswärtsspiele fortsetzen und heute 2-1 in Gladbach gewinnen.
Olaf, das glaubst du sicher nicht.
Wenn ich taktisch tippe, dann müsste ich jetzt auf eine Niederlage tippen. Das hat gegen Hannover auch geholfen. Aber ich glaube, wer das erste Torschütz gewinnt, und diesmal werden es wir sein und 1-0.
Ich sage schiedlich friedlich 1-1 unentschieden. Wollen natürlich eure Tipps auch lesen und hören. Gerne bei Twitter mit dem Hashtag BullySpecial oder in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de. Einstweilen bedanke ich mich bei Olaf Nordwig für Borussia Mönchengladbach und bei Daniel Kraas für Werder Bremen. Und wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit der Partie Hamburger Sportverein gegen den FSV Mainz 05. Bleibt dran.
Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir machen weiter mit der Vorschau auf den 25. Bundesligaspieltag und der Partie Hamburger Sportverein gegen den FSV Mainz 05. Für den HSV begrüße ich ganz herzlich in der Leitung Daniel Jovanov. Hallo Daniel.
Hallo.
Ich stelle die Frage jetzt einfach mal ganz platt und ich bin gespannt, was du antwortest. Ist Bernd Hollerbach der richtige Trainer für den Hamburger SV?
Das ist eine ganz schwierige Frage und ich glaube, man muss die ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen. Ich glaube, dass es gar nicht mehr so sehr am Trainer liegt, sondern an der Gesamtsituation, die einfach so dramatisch schlecht ist, dass selbst der beste Trainer der Welt, selbst ein Pep Guardiola, hätte es wahrscheinlich sehr schwierig, hier aus dieser Mannschaft noch was rauszuholen, weil so viele Sachen einfach auch rund um den Verein nicht geklärt sind, dass eine erfolgreiche Arbeit und Fokussierung auf den Abstiegskampf ja sehr, sehr schwierig ist im Moment.
Ich finde es ja generell sehr schwierig. Ich habe jetzt am Wochenende bei den Laureus World Sports Awards auch mit Leuten gesprochen, die relativ nah am HSV dran sind, die das auch beobachten und muss sagen, dass wir alle eigentlich einen Tenor hatten. Bernd Hollerbachs Spielphilosophie, also dieses arg defensive teilweise, das bringt den HSV jetzt gerade nicht weiter. Der HSV braucht eigentlich jemanden, der für eine offensive Aufbruchsstimmung sorgt. Denn im Endeffekt hilft es dir wenig, wenn du hinten recht gut stehst, aber vorne die Buden nicht machst, weil Spiele gewinnen dir im Endeffekt nur Tore. Und es gab ja dann wohl auch eine Krisensitzung des Aufsichtsrats, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder eine Sitzung des Aufsichtsrats, wo auch schon offen besprochen worden sein soll, dass Bernd Hollerbach eventuell auch schon wieder entlassen werden soll. Glaubst du, dass das noch eine Alternative sein wird, dass man Bernd Hollerbach tatsächlich schon wieder rausschmeißt, um wirklich einen Trainer zu holen, der jetzt als Feuerwehrmann kommt und das, ich möchte nicht sagen, das Unmögliche möglich macht, aber man könnte am Ende dieses Spieltags auf Platz 18 stehen. Das wäre der Super-GAU.
Also aktuell glaube ich da noch nicht dran, weil ich das einfach Heribert Bruchhagen nicht wirklich zutraue, dass er diese Option, die er sowieso sehr selten wählt in seiner Karriere als Sportfunktionär, dass er sie jetzt nochmal trifft, kurz vor Ende. Aber das ist auch jetzt aus dem jetzigen Stand gesprochen. Es kann natürlich sein, dass das vielleicht in ein oder zwei Wochen eine ganz neue Dynamik erfährt, wobei ich schon das Gefühl habe, dass dieses Spiel eine Entscheidung bringen kann. Also wenn man das verliert und der Abstand auf Mainz dann 10 Punkte beträgt und man dann nächste Woche gegen Bayern nur zusehen muss, dass man sich die Tordifferenz nicht komplett verhaut, ist das Ding eigentlich schon gelaufen. Also es steckt im HSV keine Kraft mehr, also im Vergleich zu den vorherigen Relegationsjahren steckt dort keine Kraft mehr, die irgendetwas bündeln kann, also so wie Bruno Labbadia das damals geschafft hat. Es fehlt auch das absolute Spielglück, was Markus Gisdols Zeit sehr ausgezeichnet hat. Also da war auch die haben jetzt auch keinen überragenden Fußball gespielt. Das war eigentlich genau der gleiche Fußball wie jetzt auch. Also in einigen Facetten war der sehr ähnlich. Aber man hatte einfach Spielglück. Und ich glaube, dass Hollerbach schon aus den Beobachtungen der letzten Wochen auch gesehen hat, okay, dieses offensive Pressing, was Gisdol zum Teil versucht hat, das sorgt für deutlich mehr Gegentore. Aber Tore schießen wir auch damit nicht. Deswegen müssen wir es irgendwie aufs Spielglück verlassen, dass wir hinten die Null halten und dass dann mal irgendein Ball über eine Standardsituation reingeht, dass man einen Elfmeter rausholt, dass man irgendein Konter fährt in der 89. Minute und einer nach vorne läuft und eine 1-1-Situation erspielt. Ich glaube, das ist das Einzige, worauf man hofft, und das macht ja nochmal deutlich, wie verzweifelt die Beteiligten sind und wie dramatisch die Lage ist, weil spielerische Qualität mangelt es erheblich beim HSV.
Das ist wahr. Das fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Es ist ebenso erschreckend wie einfach. Raphael van der Vaart hat sich in dieser Woche ins Gespräch gebracht beim Hamburger SV, auch wenn es die zweite Liga wäre. Es wäre eine Ehre, ob als Spieler oder in einer anderen Funktion. Der HSV ist mein Verein und ich verdanke diesem Club eine große Karriere. Hört man das als HSV-Fan gerne?
Nee, also wenn ich die HSV-Fans, die jetzt irgendwie mit mir kommunizieren oder in den Communities, wenn ich das so lese, dann sagen sie, bleib lieber da, wo du bist, lieber Raphael. Also danke für die schöne Zeit vor 10, 12 Jahren. Die war wirklich toll. Also da erinnert sich jeder gerne dran. Van der Vaart hat damals wirklich eine
eine Zeit geprägt, wo der HSV noch international gespielt hat, wo der Fußball noch irgendwie ein bisschen anders war, wo man noch besondere Momente erlebt hat. Aber inzwischen muss man sagen, es reicht ja nicht immer mehr für die dänische Liga. Was soll er denn beim HSV? Und da sieht man ja schon so eine Art von Selbstüberschätzung, wenn er glaubt, er könnte in der zweiten Liga als Spieler dann nochmal helfen. Also der wurde hier schon vor 2-3 Jahren mehr oder weniger durchgeschleppt und die Leistungen haben eigentlich nicht mehr gereicht, er war zu langsam, nicht mehr handlungsschnell genug, selber auch abgelenkt, auch gar nicht dabei. Und er hat auch irgendwas erzählt mit, ne, damals gab es noch Typen. Ja. Ich kann mich da noch an eine Situation erinnern, das war die Saison 2014-15, der HSV steckte im Abstiegskampf, am 33. Spieltag gegen Stuttgart, der HSV hat das Spiel, glaube ich, verloren. Und Van der Vaart holte sich dann nochmal in der 90. Minute eine total unnötige gelbe Karte ab, um dann am letzten Spieltag gegen Schalke, das war ja so ein Entscheidungsspiel, ob man dann noch in die Relegation kommt, wo der Druck extrem hoch war, noch eine gelbe Karte ab, war nicht bei diesem Spiel dabei, also hat sich überhaupt nicht wie ein Kapitän verhalten, auch sonst war, glaube ich, seine Phase als Kapitän nicht unbedingt positiv hier, also die zweite Phase nicht unbedingt positiv hier beim HSV, deswegen glaube ich schon, dass die Fans dass sie auch schon ein gewisses Gespür dafür haben, dass diese Rückholaktion, Stallgeruch, also es gibt so viel Stallgeruch beim HSV, das stinkt, deswegen, das braucht man nicht mehr.
Da würde ich auch mitgehen aus meiner Perspektive. Der erste FSV Mainz 05 ist der Gegner des HSVs am Wochenende und die schleppen sich auch ein bisschen durch die Rückrunde. Also es ist wirklich nicht schön anzusehen. Letzte Woche das Spiel gegen den VfL Wolfsburg, Freitagabend. Ja, ich sag mal so, es gab schon bessere Freitagabendspiele. Es war ja das Debüt auch von Bruno Labbadia auf der Bank des VfL Wolfsburg. Die erste Halbzeit, da waren beide Mannschaften noch gewillt, Fußball zu spielen. Keiner wollte zwar einen Fehler machen, aber trotzdem gab es die ein oder andere Szene. Da war es dann schon das 1-1 am Ende durch Muto, der für diesen Endstand auch schon gesorgt hat. In der zweiten Halbzeit passierte ja einfach nicht viel, außer die Großchance von Yunus Malli. Da hätte man aus Mainzer Sicht noch verlieren können. Und am Ende des Spiels noch Uja, der an Kuhn-Castells gescheitert ist, aber trotzdem, das war kein schönes Fußballspiel und der erste FSV Mainz 05 manövriert sich immer weiter Richtung Relegation oder aber direkten Abstieg. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das da in Mainz weiterentwickelt, auch wenn die Hoffnung natürlich groß ist. Personell könnte es beim HSV dazu kommen, dass René Adler wieder fit ist und eine Rückkehr nach Hamburg feiern wird, für Zentner dann ins Tor geht. Berggren ist krank, fällt aus. Muto deswegen eine absolute Option für den Sturm neben Quaison. Ja, und Nigel de Jong hat ja auch Hamburger Vergangenheit, könnte da auch zurückkehren. Also bin ich sehr gespannt drauf, was Sandro Schwarz dann da leisten wird. Könnte auch so ein bisschen eine Art Endspiel für beide Trainer sein. Also Sandro Schwarz halte ich ja nach wie vor auch nicht für super sicher im Sattel. Auch da wäre es natürlich interessant zu sehen, wie reagiert Mainz 05, wenn man gegen den HSV jetzt auch verlieren sollte, denn dann beträgt der Abstand auf den HSV nur noch 4 Punkte und mal sehen, was dann halt die davor machen. Ob man da dann die Ruhe behält? Ich weiß es ja nicht. Beim HSV ist die Lage ja ähnlich, das ist ja gerade gesagt. Bei eventueller Niederlage könnte es tatsächlich das Ende für Bernd Hollerbach schon sein. Wie siehst du denn dieses Spiel gegen Mainz 05 generell und wie siehst du Mainz 05 in der aktuellen Situation so zurechtkommen im Abstiegskampf?
Es gibt ein paar Parallelen, glaube ich, beim FSV Mainz 05. Also das war ja früher in meiner Wahrnehmung auch so ein verrückter, positiver Verein, wo sich alle irgendwie in den Armen lagen und mit der Zeit sind auch dort die Ansprüche ja auch gestiegen. Ich weiß noch, in der Endphase von Heidel, der ja auch gesagt hat, naja, die sind auch nicht immer ganz zufrieden, das Publikum, dann bleiben die schon mal weg, wenn der Fußball nicht so gut ist. Also da hat sich auch was getan und es gibt da ja auch so vereinspolitische Streitereien mit dem Vereinspräsidium und so weiter. Das ist ja schon ein bisschen vergleichbar mit dem HSV. Auch der Manager Ruven Schröder scheint wohl nicht ganz glücklich dort zu sein, was man so hört aus der Szene, würde der auch am liebsten eher die Koffer packen. Also da sind schon auch so ein paar Dinge, die halt offen liegen, die das ganze Bild des FSV Mainz 05 in dieser Saison erklären, aber der große Unterschied zum HSV, den habe ich zumindest in einigen Spielen erkannt, ist, dass die doch noch mal ein bisschen besser Fußball spielen können. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch an das Spiel gegen den FC Bayern, wo Mainz, glaube ich, 2 oder 3 hoch also 100%ige Chancen nicht gemacht hat. Also ich meine, ich kann mich jetzt lange Zeit an kein Spiel erinnern, wo der HSV mal 2 oder 3 wirklich 100%ige Chancen hatte. Und das schafft der FSV Mainz mit einer gewissen Spielidee gegen den FC Bayern. Also das ist, ist schon ein Unterschied. Natürlich tun sie sich auch in vielen anderen Spielen schwer und das ist jetzt nicht alles wirklich so positiv, aber da ist schon mehr Substanz dahinter, so mein Gefühl. Aber es könnte natürlich auch relativ schnell auseinanderbrechen, jetzt auch mit dem Trainer, wenn sie das Spiel verlieren. Dann haben sie zumindest aber den Vorteil im Gegensatz zum HSV, dass sie diese Option ja erst jetzt sehen. Der HSV hat sie schon gezogen.
Das stimmt.
Und sie war nicht erfolgreich.
Wie sieht's denn personell beim HSV vor diesem Spiel gegen Mainz 05 aus?
Ja, es könnte vielleicht eine Überraschung geben, dass Hollerbach da vielleicht nochmal einen jungen Spieler reinbringt, den Wagnermann. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Das ist ein junger Rechtsverteidiger, also aus der A-Jugend U21, der wird ja auch im Moment gehypt, wenn man so die Berichterstattung hier in der Stadt auch verfolgt hat. Angeblich sollen auch ganz viele Vereine hinter dem her sein und da wird über eine Vertragsverlängerung gesprochen. Das wäre tatsächlich auch mal eine Option, die ich auch begrüßen würde, wenn man da auch einfach mal so ein paar Spieler reinbringt. Also wenn man sich anguckt, die U21 ist wirklich sehr erfolgreich in der Regionalliga Nord, die führt die Liga an. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie dann in die Qualifikationsspiele gehen. Ob sie dann in die dritte Liga aufsteigen dürfen aufgrund der Finanzen, ist aber eine andere Frage. Aber sie sind wirklich die stärkste Mannschaft dieser Liga. Die A-Jugend führt auch die Nordstaffel auch an. Also da sind zwei relativ starke Mannschaften, relativ starke Jahrgänge. Und wenn einem sonst nichts mehr wirklich einfällt und die Routinierten es nicht bringen, dann würde ich sagen, dann lasst es doch einfach mal die Jungen machen, weil die haben ja nichts zu verlieren. Das Publikum wird auch ganz anders mit denen umgehen. Also ich kann mich auch erinnern, als der HSV irgendwann im Herbst, kurz vor Winter, also kurz vor Jahresende, dann mit Tatsuya Ito und Fiete Arp zwei junge Spieler gebracht hat und Tatsuya Ito, der junge Japaner, ausgewechselt worden ist, da stand das ganze Stadion bei der Auswechslung. Also sowas habe ich lange nicht erlebt. Das ist nochmal ein ganz anderer neuer Impuls, der da auch geweckt worden ist. Inzwischen ist der Ito nicht mehr dabei, der ist jetzt wieder bei der U21. Hollerbach sieht da offensichtlich keinen Bedarf. Fiete Arp ist auch nicht mehr so in der Form, ist natürlich auch abgelenkt, frustriert. Abitur ist alles ein bisschen schwierig, aber da gibt's dann noch ein paar andere Talente, die man da einfach mal reinwerfen kann, die einen neuen Impuls bringen. Und vielleicht eine Art von neue Hoffnung entfachen können. Auch vielleicht im Hinblick darauf, wenn es dann tatsächlich durch ist und man keine Chance mehr hat, dass man dann sagt, okay, dann lässt man die Jungs jetzt spielen und die sammeln ihre Erfahrungen und dann findet man sich damit ab, dass man absteigt. Aber dann hat man zumindest irgendwie noch so eine Art von, ja, so vielleicht so einen kleinen positiven Übergang, dass man so ein bisschen Hoffnung hat, okay, wir steigen dann halt ab, dann muss man sich damit abfinden, aber wir haben gute Jungs und wir haben hoffnungsvolle Talente, die das dann vielleicht in der zweiten Liga eben gebacken kriegen, weil ich würde auf keinen Fall die Hand dafür ins Feuer legen, dass der HSV nach dem Abstieg sofort wieder aufsteigt. Also ich glaube, das wird ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen.
Ja, dafür muss man aber erstmal die Saison zu Ende spielen. Vielleicht schafft man es ja noch. Vielleicht ja nach diesem Spiel mit einem neuen Trainer. Mal schauen, was ist denn dein Tipp, Daniel?
Also ich glaube, dass das Spiel, also mein Gefühl sagt mir, dass das Spiel unentschieden ausgehen wird, was dem HSV nicht wirklich weiterhelfen wird. Und danach geht es halt gegen Bayern. Und da muss man hoffen, dass es dann nicht zu deutlich wird. Weil die Tordifferenz am Ende ja auch entscheidend sein kann. Ich meine, mittlerweile, also ich glaube, dass der Unterschied jetzt 6 Tore sind. Ja. Wenn man dann nochmal 5-6 kassiert in München, dann ist das nochmal ein Punkt extra, der fehlt.
Mein Tipp ist 0-2. Mainz 05 gewinnt in Hamburg und beendet damit auch schon die Amtszeit von Bernd Hollerbach. Und dann bin ich mal gespannt, wen der HSV aus dem Hut zaubert. Vielleicht der Cardoso. Der kann einfach da bleiben. Ist ja auch schon wieder irgendwie eingesetzt. Und also das ist alles Sachen beim HSV. Da werde ich einfach nicht schlau draus. Also Cardoso ist auch noch so einer, den man ja immer irgendwie als Interimstrainer nimmt, aber nie für richtig mehr. Aber es ist, jetzt ist er mal wieder da als Co-Trainer von Bernd Hollerbach. Mal schauen, ob es danach so weiter bleibt. Ihr könnt auf meinsportradio.de/tippspiel mitmachen und eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen. Sind auf eure Tipps natürlich gespannt, wünschen euch da viel Glück. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Daniel Jovanov, der mit mir auf die Partie Hamburger SV gegen Mainz 05 geblickt hat. Und wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit dem Spiel SC Freiburg gegen den FC Bayern München hier im Bulli-Special auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir sind zurück im Bully-Special auf meinsportradio.de. Die Vorschau auf den 25. Spieltag läuft und läuft und läuft. Und wir kommen zur nächsten Partie. Der SC Freiburg empfängt den FC Bayern München. Und ich begrüße ganz herzlich in der Leitung einen Gast vom Füchsle-Talk, dem SCF-Podcast hier auf meinsportradio.de. Philipp Schneider ist da. Hallo Philipp.
Hallo.
Ja, letzte Woche 1:1 gegen die TSG Hoffenheim. Es war irgendwie genau das Spiel, was Sven Metzger vorhergesehen hat, dein Kollege vom Füchsle-Talk. Es war ein taktisches Rasenschachspiel zwischen Julian Nagelsmann und Christian Streich. Und am Ende hat es keinen Sieger gegeben, weil sich beide Mannschaften noch in gewisser Weise neutralisiert haben. Also ein schönes Fußballspiel sah und sieht anders aus.
Das ist absolut richtig. Ich habe zu meinem Kollegen vom Füchsle-Talk, der Michael, der neben mir stand, gesagt, hier Fan fallen nur Tore nach Standards. Und genauso kam es auch. Also wirklich zäh. Auch für einen Menschen wie ich, der selber eine Fußballmannschaft trainiert. Es gibt Spiele, die sind wirklich interessant vom Taktischen her. Und selbst das war es noch nicht mal so extrem, weil man wirklich einfach klar war, Freiburg gibt Hoffenheim den Ball und guckt, dass es verteidigt kriegen und irgendwie Standards kriegen. Und Hoffenheim hat irgendwie keine Idee, außer Serge Gnabry anzuspielen. Und der soll dann durch zwei, drei Leute durch, was er dann ein, zweimal geschafft hat. Und dann wird es gefährlich, aber ansonsten auch nicht.
Aber es bleibt festzuhalten, gerade so gegen Mannschaften aus diesem oberen, aus der oberen Tabellenhälfte, aber eben auch diese Mannschaften, die ja eigentlich auch ja diese mit großen Hoffnungen in die Saison gegangenen Teams besitzen, Hoffenheim, aber auch Leverkusen vor ein paar Spieltagen, die kann der SCF gut bespielen, sage ich mal. Ja, auch wenn es dann nicht immer für Sieg reicht, wie gegen Leipzig zum Beispiel, stellt man sie trotzdem vor Aufgaben und schafft es sich dann auch Punkte zu erkämpfen. Ist das etwas, was dich sehr positiv in dieses Spiel gegen Bayern München gehen lässt? Weil es ja die Übermannschaft in Sachen spielerischer Qualität ist, logischerweise in Deutschland. Aber das könnte ja dem SC Freiburg entgegenkommen.
Es könnte im Moment echt entgegenkommen. Defensiv passt es ganz gut. Und ich, also in Freiburg ist es zu spielen nie einfach. Und weil es ist eng, es ist laut, es ist eine unangenehme Atmosphäre für eine Gastmannschaft. Ich glaube, bis auf Schalke 04 hat niemand in Freiburg bisher gewonnen diese Saison. Und es ist wirklich schwierig. Und ich denke immer gerne an die Choreo zurück von vor einem Jahr. An einem Freitagabendspiel gegen Bayern München, sagt niemals nie, der SCF steckt voller Magie und das könnte am Sonntag wieder zum Tragen kommen.
Wenn wir so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie Christian Streich die Mannschaft einstellen könnte, da fällt mir dieses Spiel gegen Leverkusen wieder spontan ein, wo man sehr hart gegen den Mann gearbeitet hat, man ja auch Bayern 04 so ein bisschen die Lust am Fußball genommen hat, die aber auch durch eine sehr kompakte Defensive gar nicht erst in die Situation gebracht hat, Torchancen zu kreieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Art und Weise ist, wie man auch den FC Bayern in ordentliche Probleme manövrieren kann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch mehr, weil diese Spieler teilweise noch emotionaler sind als die Spieler von Bayer Leverkusen, die dann selber vielleicht auch mal austeilen und dann, dann kann das wirklich spannend werden, witzig werden. Also, das sollte schon die Idee sein, glaube ich. Weil das der SCF im Moment einfach kann. Defensiv ist es in der Rückrunde einfach gut, muss man wirklich so sagen. Auch RB Leipzig hat das zu spüren gekriegt. Und wenn man das hinkriegt über 90 Minuten, kann ich mir wirklich vorstellen, dass da was rausspringt für den SC. Und wenn man dann vielleicht den einen oder anderen Nadelstich nach vorne und dort trifft ja im Moment Nils Petersen, wie er möchte fast. Und der sich ja weiter an seinem Legendenstatus arbeitet mit seiner Vertragsverlängerung. Ich habe vorhin gehört, dass in Freiburg der Nummer 1 jungen Babyname Nils im Moment ist.
Aha, ja, guck mal.
da könnte durchaus was gehen.
Ja, ich sehe das auch bei den Bayern eigentlich aktuell gar nicht mal so stark, weil tun sich recht schwer in den letzten Wochen, die Spannung aufrechtzuerhalten, auch in der Bundesliga. Letzte Woche gegen Hertha BSC war es so, dass Pal Dardai die Mannschaft einfach gut eingestellt hat gegen den FC Bayern München. Auch da war man enger Mann, hat wenig Räume gelassen, durch die Bayern gehen konnten. Und wenn sie es mal geschafft haben, konnte Hertha diese Druckphase bestehen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was der SC Freiburg sehr gut kann, Druckphasen bestehen, der Gegner. Denn
ja, man hält im Mannschaftskonstrukt so gut zusammen und läuft halt noch die Meter für den anderen mit. Und ich glaube, da könnte auch seiner wie Amir Abraschi wieder ein ganz wichtiger Faktor werden, der immer die Extrawege läuft für seine Mitspieler und so natürlich die Bayern ja so eng zustellen kann, dass es auch für eine so hochklassige Mannschaft super schwer wird in Freiburg. Du hast ja gerade die Atmosphäre schon angesprochen. Personell bei den Bayern kann man aber davon ausgehen, dadurch, dass keine englische Woche anstand und ansteht, dass man auf jeden Fall mit der besten Elf zugange sein wird. Aber ich glaube, das macht gar keinen großen Unterschied, denn im Endeffekt wird es einzig und allein tatsächlich davon abhängen, wie gut schafft es der SC Freiburg erneut, die Räume so zu stellen, dass eben der FC Bayern München nicht durch kann. Können sie die Druckphasen bestehen? Und dann bin ich ganz bei dir, sehe ich die Chancen für einen Punktgewinn zumindest gar nicht so gering.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, der SC hat Bock. Ja. Ich meine, es wird 18 Uhr, da wird schon langsam dunkel, das Flutlicht ist an. Ich glaube, da sind alle heiß drauf. Und für Spieler wie Robin Koch oder auch Amir Abraschi sind das, glaube ich, ganz besondere Spiele gegen Bayern München, wo du dann vielleicht sogar nochmal den einen oder anderen Prozentpunkt mehr aus dir rausholen kannst. Und für Bayern München sind das genau die Spiele, wo du, wenn du dann nur auf die Socken kriegst, es ist kalt, es schneit vielleicht oder regnet. Und dann denkst du dir, ja gut, mal 19 Punkte Vorsprung. Ja, ob wir jetzt halt eine Woche früher oder später Meister werden, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das eine Konstellation ist, wo der SC was holen kann. Auf keinen Fall sollte Freiburg früh in Rückstand geraten, weil ja, dann kann es sein, dass du Probleme kriegst. Aber solange wie möglich einen Unentschieden halten oder vielleicht sogar selber durch einen Standard in Führung gehen, dann könnte da wirklich was gehen.
Blicken wir noch auf ein Thema, was die Freiburger Fans natürlich beschäftigt, ist die Terminierung der letzten Bundesligaspieltage. Zwei Montagsspiele sind noch angesetzt worden. Eins wird Bayer Leverkusen bei RB Leipzig haben und eins eben der SC Freiburg bei Mainz 05. Was glaubst du denn, wie wird man in Freiburg in der Fanszene damit umgehen?
Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Ultraszene dort nicht hinfährt. Es ist halt wirklich schwierig. Diese Kommerzialisierung des Fußballs ist wirklich auch ein Thema, was mich umtreibt und immer wieder vor, sage ich mal, Schwierigkeiten stellt, dem Ganzen noch so dabei zu sein, wie ich es im Moment bin. Und da muss ich mich auch immer selber hinterfragen. Und die Montagsspiele, die kennt der SC Freiburg-Fan aus vielen Zweitliga-Jahren, auch montagsabends in Mainz, wo man auch schon mal Aufstiege fast feiern konnte oder wichtige Siege für Aufstiege. Ja, aber es ist trotzdem immer schwierig. Und ich finde, man sollte wirklich seinen Unmut gegenüber zeigen, dass es einfach irgendwo Grenzen gibt. Und ja, ich bin mal gespannt, auch wie die Mainzer Szene damit umgeht. Für die ist es ja auch ein sehr wichtiges Spiel, ja, gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten. Ich erinnere mich da an Bremen gegen Stuttgart vor 2 Jahren, glaube ich, wo die Bremer Ultraszene zu dem Spiel gegangen ist. Oder nee, stopp, die Bremer Fans zu dem Spiel schon überwiegend gegangen sind und eine tolle Stimmung hatten. Und die Stuttgarter Szene, die ist daheim geblieben. Und ich kann mir vorstellen, dass es dort auch auf eine ähnliche Konstellation hinausläuft.
Okay, dann blicken wir nochmal gemeinsam personell auf das Spiel gegen die Bayern. Für die Bayern haben wir es ja schon gesagt, man kann eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Da wird man dann absehen müssen oder darauf achten müssen, was Jupp Heynckes da so aufstellt. Wie sieht es denn beim SC Freiburg aus?
Ja, also Nicolas Höfler war letzte Woche wohl krank. Da könnte es sein, dass der wieder in die Mannschaft rückt. Eventuell für Amir Abraschi außer Streich möchte nicht auf dessen Aggressivität verzichten. Höfler ist der etwas kreativere, aber auch der etwas wenig aggressivere Spieler. Jure Gravé scheint wieder fit zu sein, wurde in Hoffenheim eingewechselt, aber auch bei ihm kann ich mir eher vorstellen, dass er für das Spiel in Berlin nächste Woche wichtiger werden wird, wenn es gilt, ein bisschen mehr nach vorne zu spielen. Ansonsten sehr erfreulich, Florian Niederlechner scheint auf einem guten Weg, kann sein, dass der diese Saison noch ein paar Minuten spielen kann. Und Mike Franz macht auch Teile des Mannschaftstrainings mit. Also es entspannt sich langsam etwas.
Okay, dann stellt sich noch die Frage nach den Tipps. Und ihr zu Hause seid natürlich eingeladen mitzumachen auf meinsportradio.de/tippspiel. Könnt ihr dabei sein? Und ich würde dich bitten, Philipp, deinen Tipp zuerst zu nennen.
Ich tippe auf ein 1:1.
Okay, ich gehe einen kleinen Risikotipp und sage, der SC Freiburg gewinnt mit 1:0. Hm? Freiburg steckt voller Magie. Das glaube ich dir. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Philipp Schneider vom Füchsle Talk, dem SCF-Podcast hier auf meinsportradio.de. Solltet ihr auf jeden Fall abonnieren, hören und bei iTunes rezensieren. Am liebsten mit 5 Sternen, so wie alle anderen Sendungen auf meinsportradio.de natürlich auch. Wir machen noch eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit dem VfR Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen. Bleibt dran.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken, meinsportradio.de.
Es ist wieder Zeit für El Plastico in Deutschland. Der VfR Wolfsburg empfängt Bayer 04 Leverkusen. Das ist das einzig wahre El Plastico. Auch wenn viele andere Vereine das jetzt irgendwie für sich beherrschen wollen und manche Fans das auch bei anderen Spielen sagen, nein, das einzige El Plastico in Deutschland ist, wenn Wolfsburg und Leverkusen aufeinandertreffen. Und deswegen freue ich mich natürlich, hier auch im Bully Special darüber sprechen zu dürfen. Mein Name ist Kevin Scheuren und in der Leitung für den VfR Wolfsburg begrüße ich vom Wölfer Radio Lars Vollmering. Hallo Lars.
Hi Kevin.
Ja, wir haben ja schon unter der Woche für deine Sendung gesprochen. Jetzt ist ja so ein paar Tage ins Land gezogen und ein paar Sachen sind mehr erkennbar über das, was auch zum Wochenende ansteht. Aber trotzdem müssen wir natürlich erstmal wieder über den VfL sprechen und über das, was der Ex-Trainer Martin Schmidt so von sich gegeben hat. Nämlich, dass er, dass es klar war, dass er Verantwortung übernehmen muss, er die Hand heben muss, wenn er das Gefühl hatte, das Team folgte seiner Linie nicht mehr zu 100%. Und deswegen ist er dann zurückgetreten. Das hat er der Bild-Zeitung und dem Schweizer Blick erzählt und er hätte Sachen früher ansprechen müssen. Und jetzt haben sich auch noch Spieler gemeldet, so wie Josip Brekalo, der sagte, ein paar Sachen waren nicht so klar für uns im Anlaufen. Jetzt ist es viel klarer unter Bruno Labbadia. Und Joshua Gilavogi sagt, mit Labbadia haben wir einen Trainer, der viel Taktik macht. Das hat gefehlt in den letzten Spielen. Dabei dachte man doch eigentlich, Martin Schmidt wäre so ein Taktikfuchs. Also es wird irgendwie nicht ruhig beim VfL.
Ja, also ich habe mich auch jetzt gewundert, wieder mal über den Zeitpunkt, wann sowas lanciert wird, dass er sich da äußert, wo es ja erstmal hieß, er wäre auch abgetaucht, er bräuchte auch ein bisschen Abstand. Gut, jetzt kann jeder für sich selber entscheiden, ob da eine Woche genug ist. Unterm Strich hätte ich mir natürlich gewünscht, wenn jetzt erstmal tatsächlich Ruhe eingekehrt wäre, aber durch so ein Interview befeuert man das Ganze natürlich auch wieder ein Stück weit. Zumal er ja auch jetzt nicht Sachen gesagt hat, die massivst überraschend sind. Das klang schon früher immer so durch, dass es einer der Gründe sein könnte, warum es nicht läuft, dass er auch zum Team nicht richtig durchdringt. Das hat er ja eingeräumt, weil ich ja als Trainer mal so ein bisschen ein Stück weit ein Offenbarungseid finde, wenn das dann letztendlich passiert. Also überrascht hat das dann keinen. Zumal man aber auch sagen muss, dass es offensichtlich nicht im zwischenmenschlichen Bereich gehakt hat. Hat der Kicker auch nochmal berichtet in der aktuellen Ausgabe. Gesagt, es geht nicht darum, dass da irgendwie die Spieler gegen den Trainer irgendwie gespielt hätten, sondern es hat halt irgendwie nicht gepasst in der Art und Weise, wie man zusammengearbeitet hat. Und klar, jetzt steht so ein bisschen dieses Taktische da im Vordergrund, was die Spieler da erwähnt haben. Aber das entbindet natürlich nicht die Spieler, wenn man sagt, von wegen, ja, mit der Taktik funktioniert es nicht, die anderen Tugenden, die es braucht, um einen Fußballspieler erfolgreich zu bestreiten, vor allem die Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft, Zweikampfstärke etc. Ich glaube, da ist es jetzt erstmal unwichtig, ob man da 4-2-3-1 spielt oder ob man den Gegner von links oder von rechts anläuft. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass es so ein bisschen Feigenblatt, ein bisschen Alibi, was man da an die Hand gibt jetzt.
Wie ist denn die Rolle von Olaf Rebbe jetzt aktuell zu bewerten, ne? Also ich finde ihn ja in seiner öffentlichen Darstellung, ja, die einen würden vielleicht sagen, ganz solide, ganz professionell. Ich finde, er hilft dem VfL jetzt nicht unbedingt weiter, ja, auch insgesamt nicht. Und es braucht, glaube ich, auf der Position auch jemanden, der ein bisschen Stärke projiziert. Und das tut er nun mal nicht. Was ist denn so deine Einschätzung zu Olaf Rebbe Stand März 2018?
Also er hat ja selber quasi gesagt, er sagt, er weiß und die Kritik an seiner Person, das hat er jetzt in der Presserunde unter der Woche auch nochmal gesagt, so, und er weiß, dass der Druck unwahrscheinlich groß ist und dass er natürlich da letztendlich auch im Fokus steht und auch die Verantwortung fragen muss, weil er ist der einzige Verantwortliche im Bereich Sport beim VfL Wolfsburg momentan. Das ist so. Insofern kann man natürlich über die Einkaufspolitik diskutieren, das, was immer auch von Fanseite häufig zum Vorwurf gemacht wird, dass da nicht die richtigen Spieler verpflichtet worden sind, dass dann jetzt natürlich dann auch der dritte Trainer in Anführungsstrichen gehen musste und letztendlich ja Martin Schmidt eigentlich sein Wunschtrainer war. Also das sind alles Sachen, die er sich momentan anhören muss. Wenn man dann aufs nackte Ergebnis guckt, ist es natürlich auch so, dass man das auch kritisch anführen kann und auch muss, weil wir machen ja Leistungssport und wenn die Ergebnisse nicht so sind, dann kommt automatisch die Frage danach, woran liegt das denn? Und dann kommt dann derjenige, der das sportlich in Anführungsstrichen zu verantworten hat, automatisch in den Fokus. Man muss aber auch ganz ganz klar sagen, Olaf Ribbe versucht, und das wird von keiner Seite irgendwie bestritten, sich mit vollem Einsatz für den VfL einzubringen. Und das zeigt sich ja darin, dass er unwahrscheinlich akribisch die Sachen versucht aufzubereiten und so. Das ist das, was man letztendlich auch immer mitbekommt und hört. Also das liegt jetzt nicht am mangelnden Einsatz oder dass ihm das egal wäre, was da bei dem Verein letztendlich passiert. Und vielleicht ist es ein Stück weit so, dass da noch ein bisschen mehr Unterstützung kommen müsste, weil momentan natürlich alles so ein bisschen auf seinen Schultern da lastet. Ich hatte unter der Woche auch noch ein Fangespräch bei mir im Wölferradio und da sagte dann der Gast, was der Fanszene da war, eigentlich tut ihm Olaf Redd ein bisschen leid mit dem, was er da sozusagen alles schultern muss, weil die ganzen Probleme, die der VfL Wolfsburg hat, die kann man nicht an einer Person festmachen, entsprechend also auch nicht an Olaf Redd.
Okay. Kommen wir mal kurz auf Bayer Leverkusen. Die Werkself letzte Woche 0-2 Heimniederlage gegen den FC Schalke 04 war natürlich im direkten Duell um die internationalen Plätze ein Rückschlag, aber es ist keine Mannschaft so wirklich bereit, da vorne wegzuziehen. Deswegen noch alles im Rahmen eigentlich für Bayer 04. Haben ja letzte Woche in der Vorschau auf das Spiel gegen Schalke auch gesagt, es ändert nichts, egal wer verliert. Problematisch ist es dann halt nur, wenn man merkt, dass in Leverkusen aktuell der Einheitsbrei wieder einkehrt und man keine spielerischen Mittel findet, zu Torerfolgen zu kommen. Man hat einen Platzverweis gehabt. Das war sicherlich eine bittere Sache und auch eine sehr dämliche Sache von Dominic Kohr, das genauso zu machen, wie er es gemacht hat. Aber trotzdem hatte man ja noch genug Zeit, da auch noch für klarere Verhältnisse zu sorgen, zumindest den Ausgleich zu machen. Burgstaller und Bentaleb waren die Torschützen für Schalke 04. Und jetzt muss man dringend sehen, dass man in Wolfsburg auch wieder in die Spur kommt und die wichtigen Punkte macht. Und gerade bei einem Verein wie dem VfL Wolfsburg, der da unten steht, da müsste man das aus Leverkusener Sicht eigentlich hinbekommen. Mit welchem Personal wird das passieren? Lars Bender und Jonathan Tah werden wohl zurückkehren. Ob das gerade bei Lars Bender für die Startelf reicht, das bleibt abzuwarten. Kohr muss ersetzt werden, für ihn wird Baumgartlinger zurückkehren und ich schätze mal, Alario wird vorne im Sturm beginnen und ich hoffe auf Karim Bellarabi von Anfang an. Also dem würde ich mal gerne mal ein paar Spiele jetzt wieder von Beginn an sehen. Könnte man gerne Leon Bailey mal auf die Bank setzen, bei dem ist ja auch noch nicht klar, ob er überhaupt fit sein wird. Hat ja muskuläre Probleme gehabt unter der Woche. Tja, es ist einiges los in Leverkusen, aber es verliert keiner die Ruhe. Es gibt auch keinen Grund, die Ruhe zu verlieren. Es werden Spiele kommen, wie gegen Schalke in Wolfsburg. Aber Lars, sieht der VfL gegen Bayer Leverkusen eigentlich immer ganz gut aus. Was ist dein Gefühl vor diesem Spiel jetzt kurz davor und wie sieht's personell beim VfL aus?
Ja, also das Gefühl ist nach wie vor von Unsicherheit geprägt, muss man ganz klar sagen. Natürlich auf der einen Seite die Hoffnung, dass Bruno Labbadia, der jetzt ein bisschen mehr Zeit hatte, mit der Mannschaft zu arbeiten, dass es dann jetzt die Möglichkeit gibt, da auch jetzt die ersten Früchte vielleicht auch zu ernten. Aber die Saison ist so unbeständig insgesamt, dass man ja wahrscheinlich wieder mal zittern muss letztendlich. Und auch gerade in so einem Spiel wie gegen Leverkusen. Ich erinnere daran, dass in der vergangenen Saison, als man eigentlich Leverkusen sehr gut im Griff hatte, glaube ich auch geführt hat und so weiter, und das Spiel dann in der letzten Viertelstunde irgendwie noch aus der Hand gegeben hat, sowas wäre natürlich dann in so einem Moment, wie es jetzt der Fall ist und auch angesichts der anderen Spiele, die noch stattfinden, ein Stück weit der Super-GAU, wenn dann so dieser Trainereffekt vielleicht schon ein Stück weit verpufft an dem Moment. Und ich muss mal kurz den Raum wechseln. Einen Moment.
Ja.
Und da geht es dann letztendlich auch darum, zu gucken, dass man eine Mannschaft auf den Rasen bringt. Und das hat Labbadia ja auch versucht, in den Tagen mal jetzt auch festzustellen, dass man eine Mannschaft auf den Rasen bringt, die Bayer Leverkusen vor allen Dingen die Lust am Fußballspielen nimmt und da sehr kompakt und sehr, sehr zweikampfstark auch auftritt und auch von der Mentalität. Über Labbadia spricht dann ja gerne von 11 Kapitänen, die es braucht. Dann auch das Spiel angeht und dann versucht, das Maximum rauszuholen. Und das kann in dem Fall nur heißen, 3 Punkte.
Und personell? Wie sieht's da aus?
Ja, personell, bis auf die Langzeitverletzten, sieht es eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Also beziehungsweise Maximilian Arnold wird zurückkehren, ob er von Anfang an spielt. Hat Bruno Labbadia noch offen gelassen, aber ich wüsste nicht, was jetzt dagegen spricht. Der hat da die Gelbsperre abgesessen. Also gerade was das zentrale Mittelfeld angeht, entspannt sich das an dem Punkt. Und ein bisschen Probleme haben noch Gianluca Itta, der noch nicht so ganz fit ist, und auch Victor Osimhen als Ersatz vorne im Sturm für Divock Origi. Aber ich glaube, an der Mannschaft von Mainz wird Bruno Labbadia nicht so viel, glaube ich, ändern.
Okay, dann müssen wir das Ganze natürlich noch tippen. Ihr zu Hause seid eingeladen, mit dabei zu sein und eine Ausgabe 11 Freunde und No-Sports zu gewinnen. Tagessiegerin oder Tagessieger bekommt das, wenn ihr auf meinsportradio.de/tippspiel mitmacht. Ja, lieber Lars, dann setzen wir mal den ersten Tipp für die Partie VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen.
Ja, unsere Vereinslegende Marcel Schäfer hat für transfermarkt.de, glaube ich, das den Spieltag auch schon getippt, als Expertentipp sozusagen, und er tippt auf ein 1-0 für den VfL Wolfsburg. Und wer wäre ich, der unserer Vereinslegende da widersprechen würde?
Ich bleibe bei meinem Tipp aus dem Wölferradio, 2-2 unentschieden. Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft dieses Spiel gewinnen wird. Lass mich aber gerne als andere überraschen, wenn es denn für Bayer Leverkusen ist. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Lars. Das Wölferradio möchte ich euch empfehlen, wenn ihr Informationen rund um den VfL Wolfsburg auf die Ohren bekommen wollt. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Das habe ich bereits gesagt. Wir machen in einer kurzen Pause weiter mit dem Spiel RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnow, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Die zweite Halbzeit im Bully Special auf meinsportradio beginnt. Der 25. Spieltag ist das Thema und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, denn es geht munter weiter und zwar mit mir, Kevin Scheuren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Vorschau auf den 25. Spieltag. RB Leipzig gegen Borussia Dortmund ist eines der Spiele und über das möchte ich jetzt sprechen, und zwar mit zwei Gästen in der Leitung. Für RB begrüße ich ganz herzlich Kai bei Twitter unter @aufziehvogel_le zu finden. Hallo Kai.
Euch, hallo.
Und für Borussia Dortmund vom Zeitlupenwissen-Podcast Sebastian Hauck. Hallo Sebastian.
Ja, hallo zusammen und auch nochmal alles Gute an mein Sportradio zum 5. Geburtstag.
Ja, vielen lieben Dank. Ja, wir haben Geburtstag gefeiert, die MSRWG am vergangenen Sonntag. Könnt ihr euch noch anhören, 2 Stunden Geburtstagsparty und viele spannende Sachen hier auf meinsportradio.de, die auf uns, auf euch zukommen. Also wir freuen uns sehr auf die nächsten 20 Jahre mindestens, die wir mit meinsportradio.de verbringen werden. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber wir fangen einfach an mit Borussia Dortmund in diesem Fall, Sebastian. Letzte Woche das Spiel gegen den FC Augsburg, 1-1. Erneut wird Borussia Dortmund geärgert und erneut haben sich viele Fans über die Mannschaft geärgert und über Peter Stöger geärgert. Und ja, mit Peter Stöger wird das nichts und dies und das und wir finden diesen Fußball, den wir aktuell spielen, nicht gut. Wie ist denn das für einen Fan, der das auch manchmal so ein bisschen objektiver sieht wie dich? Ist diese Kritik, geht die manchmal so ein bisschen am Ziel vorbei? Weil den Eindruck habe ich mittlerweile.
Ich bin ja dadurch, dass ich ein bisschen weiter weg wohne, jetzt nicht der typische Stadiongänger, sondern, hast du ja schon richtig gesagt, beobachtet das so ein bisschen aus der Ferne. Es ist tatsächlich so, dass sich langsam Unmut zeigt, auch innerhalb des Umfelds, innerhalb der Fans. Was ich nachvollziehen kann, weil natürlich der Fußball, den Borussia Dortmund in den letzten Jahren gespielt hat, der hat eigentlich immer sehr begeistert und war immer sehr schön anzuschauen. Das ist im Moment nicht so. Auf der anderen Seite finde ich teilweise auch ein bisschen übertrieben, da jetzt gleich rumzuschreien und Stöger muss weg und so weiter und so fort. Weil man ja immerhin immer noch sagen muss, dass man rein sportlich gesehen noch auf einem guten Weg ist. Man ist Zweiter in der Fußball-Bundesliga. Man ist zwar aus dem Pokal ausgeschieden, man hat aber noch die Möglichkeit, in der Europa League weiterzukommen. Auch wenn das immer alles nicht schön anzusehen ist und auch wenn das immer reichlich knapp ist, denke ich trotzdem, dass man noch auf einem guten Weg ist, zumindest auf einem Weg, der gut genug ist, da jetzt nicht gleich so ein großes Fass aufzumachen. Auf der anderen Seite ist es trotzdem auch angebracht, dass man Kritik äußert, weil selbstverständlich nicht alle Sachen so laufen, wie sie sollen. Du hast eben gesagt, Augsburg hat Dortmund geärgert. Ich würde eher sagen, Dortmund hat sich selbst geärgert. Oder müsste sich zumindest ärgern. Stöger hat sich auf jeden Fall öffentlich über die Mannschaft geärgert. Und wenn die Mannschaft sich nicht über sich selbst ärgert, dann hat sie meiner Meinung nach ein großes Problem. Mhm. Weil die Art und Weise, wie man da aufgetreten ist, wie man sich hineingestellt hat, wie man es nicht geschafft hat, irgendwie stringent nach vorne zu spielen. Man hatte ja Dominanz ausgestrahlt, ist aber nicht auf 2-0 gegangen, sondern hat sich hineingestellt. Und das war auch nicht das erste Mal, dass das so gemacht wurde, sondern passiert wohl auch öfter. Die Frage ist, ob das immer auf Ansage ist oder ob das die Mannschaft so ein Stück weit von sich heraus macht, weil sie vielleicht noch etwas unsicher ist aufgrund der aufgrund der Hinrunde, die ja diesbezüglich sonderlich schlecht gelaufen ist. Müssen wir mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber auf jeden Fall sollte man Kritik äußern, aber eben nicht so laut rumbrüllen.
Ganz interessanter Punkt, den du ansprichst. Wenn es denn aus der Mannschaft jetzt kommen sollte und man muss sich ja irgendwann die Frage stellen, machen wir mit Peter Stöger weiter über das Saisonende hinaus oder hört man auf oder müsste man tatsächlich herausbekommen, welche Spieler federführend dafür zuständig sind, dass sie die Mannschaft so drehen, dass das, was Peter Stöger will, in Anführungsstrichen torpediert wird und diese Spieler im Endeffekt aussortieren? Oder führt das jetzt zu weit?
Ja, die Frage ist, also wir von außen können das ja nicht beurteilen. Die Frage ist, inwiefern intern da schon in Anführungszeichen Schuldige identifiziert sind. Ich weiß zum Beispiel nicht, was es für einen Grund hat, warum nur Richain so selten spielt, der ja eigentlich spielerisch ganz gut was auf den Platz bringt und auch in der schlechten Saisonphase des BVB eigentlich einer der wenigen Guten war. Also das vermag ich aber jetzt von außen tatsächlich nicht so wirklich einzuschätzen, ob und welche Bewegungen es da eventuell im Kader gibt. Okay. Was man mit dem Trainer macht, man muss auf jeden Fall jetzt aktiv werden. Ich denke mal, der BVB ist jetzt auch aktiv. Wenn man gut in die nächste Saison starten will, beziehungsweise gut auch schon Transfers vorbereiten will, die man vielleicht mit dem Trainer abstimmt oder ein Konzept, das man mit dem Trainer abstimmt, wäre es schon sinnvoll, wenn man Anfang April schon wüsste, mit welchem Trainer man in die nächste Saison geht. Und ich denke mal, dass jetzt da Gespräche geführt werden. Im Hintergrund wird ja immer wieder gesagt, dass Stöger da der erste Ansprechpartner ist. Aber natürlich ist er der augenscheinlichste Ansprechpartner. Ich weiß nicht, wie da Gespräche noch stattfinden mit anderen Kandidaten. Also ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Und ich denke mal, wenn es nicht zumindest intern schon im April da eine Entscheidung gibt, dann wird es schwierig, glaube ich.
Wird man diese Entscheidung bei RB Kai auch langsam mal forcieren wollen, was Ralf Hasenhüttl angeht?
Nee, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen wollen. Also klar wurde jetzt mal wieder eine kleine Krise ausgerufen aufgrund der drei Niederlagen in der englischen Woche. Und speziell die Niederlage gegen Köln tut natürlich wirklich weh. Und weil da muss man nach 30 Minuten 3-0 führen und das Ding ist viel gegessen. Stattdessen lässt man da Köln wieder ins Spiel kommen und verliert da zu Hause gegen Tabellenletzten. Das ist natürlich nicht der eigene Anspruch. Aber ich glaube, von der Trainerdiskussion sind wir noch ein Stück weit weg.
Ist es denn Überheblichkeit gewesen gegen Köln oder ist es einfach so ein Tag gewesen, wenn du viele Chancen hast, dann steht es halt nicht 3-0, dann verlierst du halt mal auch noch Tabellenletzter und im Schneckenrennen um diese internationalen Plätze ist ja eh noch alles irgendwie offen. Deswegen, es tut zwar weh, ja, aber trotzdem ist ja jetzt nichts verloren. Ist das wirklich ein Stück weit, dass man dann aufgrund dessen, dass man sagt, erster Tabellenletzte, dann muss man nicht mit dem letzten bisschen Körperspannung rangehen. Ist das vielleicht ein kleines Problem, was die Mannschaft hat oder war es einfach nur ein schlechter Tag?
Keine Ahnung. Also mich hat auch im Stadion wirklich die zweite Halbzeit ratlos zurückgelassen, weil, wie gesagt, man dominiert das Spiel eigentlich 30 Minuten lang. Fängt dann in der Tat in der einen oder anderen Szene beim Stand von 1-0 an mit schon so Kabinettstückchen, wo man schon im Stadion dachte, Mensch, machst du erstmal das zweite oder das dritte Tor, dann könnte er immer noch scoren. In der ersten Halbzeit stand eine extrem spielstarke Formation auf dem Platz, das hat man gesehen, aber man hat einfach die Sachen gemacht, also Augustin einmal und wie gesagt, der zweite Mal war Kampel oder Sabitzer, vom fast leeren Tor, wo er vorbeiliegt. Die Sachen muss man machen. Und was dann sozusagen in der zweiten Halbzeit passiert, dafür habe ich auch wirklich keine Erklärung. Unter der Woche gegen Neapel im Heimspiel war man chancenlos. Neapel hatte sehr dominant gespielt. Olaf Strich hat es aber erreicht, um weiterzukommen. Insofern kein Beinbruch. Aber was da gegen Köln dann passierte in der zweiten Halbzeit, ich weiß es nicht.
Bei Werder Bremen reden wir ganz oft darüber, dass vieles sich auf Max Kruse fokussiert. Und bei RB habe ich das Gefühl, ist dasselbe Phänomen so ein bisschen mit Timo Werner zu sehen. Seitdem Timo Werner nicht mehr regelmäßig trifft, tut man sich insgesamt irgendwie schwer. Und es ist ja auch viel Druck auf dem Jungen. Nimmt der Rest der Mannschaft ihm den Druck vernünftig weg? Oder ist es auch was, was dir auffällt, dass sich dadurch, dass sich alles so sehr auf Timo Werner fixiert, er jetzt aktuell nicht die beste Phase hat, dass das Ganze allgemein ein bisschen schwieriger wird?
Ich weiß nicht, ob man so wirklich so auf Timo Werner fokussieren sollte. Ja, er hat gerade nicht die beste Phase und er ist da, glaube ich, selbst am unzufriedensten mit. Das merkt man auch auf dem Platz oft, wo er dann aus so einem, also gefühlt aus so einer, ja, so die falsche Entscheidung trifft, weil er besonders will jetzt das Tor. Auf der anderen Seite, sowohl in Frankfurt als auch jetzt gegen Köln, hat Augustin jeweils zum 1-0 getroffen. Also da ist ja jemand, der auch Tore machen kann so und die Abschlussqualitäten hat. Also ich würde diese Mini-Krise jetzt nicht auf Timo Werner fokussieren. Das sehe ich eigentlich, nicht so.
Okay. Noch eine Frage, Sebastian, an dich. Es ist ja jetzt der Red Bull Doubleheader, wenn man so will, für Borussia Dortmund. Jetzt gegen Leipzig und dann unter der Woche gegen Salzburg. Mal so aus deiner eigenen Sicht, jetzt sowas wie das Logo vom FC Salzburg ja in dem Fall nicht anzunehmen und keinen Fanschal zu machen und sowas. Sind das Sachen, die Borussia Dortmund zwingend machen muss? Oder geht das nicht auch so ein bisschen am Thema vorbei?
Ja, ich denke nicht, dass sie das zwingend machen müssen. Auf der anderen Seite haben sie sich ja schon immer dahingehend so positioniert. Da gab es ja auch letzte Saison da diese Probleme, als es in Dortmund die Ausschreitungen gab, wo es dann hieß, dass das noch angestachelt wurde durch Aussagen von Aki Watzke. Ja, also es ist tatsächlich nicht nur das Umfeld, sondern tatsächlich auch aus dem Verein heraus kommt da sehr viel Ablehnung. Ich kann das nachvollziehen, dass das so ist. Weiß halt nicht, inwiefern man sich tatsächlich als Verein in dem Fall ein bisschen professioneller verhalten müsste. Also weiß ich nicht. Ja, ich persönlich finde es schwierig, da auf diese Art und Weise ein Zeichen zu setzen, aber ich kann es auch nachvollziehen.
Okay. Ich finde übrigens den Schal von RB Salzburg ganz, ganz gut gemacht. Hinten steht dann drauf, echte Liebe ist rot-weiß. Also ich finde, das ist ein schöner Konter, wenn man so will. Personell Frage an Borussia Dortmund. Was glaubst du, was wird Peter Stöger gegen Leipzig umstellen, Sebastian?
Ja, im Moment rotiert er ja tatsächlich relativ viel, sowohl auf der Innenverteidigerposition als auch auf der mittlerweile Doppelsechs, die er ja mittlerweile spielen lässt. Gerade auf der Doppelsechs bin ich nicht zufrieden und kann Stöger eigentlich auch nicht zufrieden sein mit der Leistung, die da gebracht wird. Möglicherweise werden deswegen auch immer mal wechselnde Partner reingeworfen, einfach um zu gucken, wer da vielleicht am besten harmoniert. Weigel spielt mir immer noch viel zu sehr auf Sicherheit. Und der Hut, als er gegen Augsburg ausgewechselt wurde, war meiner Meinung nach ein bisschen überdreht, hat sehr viele Fehlpässe gespielt. Bin mal gespannt, wer da jetzt in der Startaufstellung aufläuft. Der Kicker schreibt, glaube ich, was von Weigel und der Hut, dass die mal zusammen es versuchen können. Wäre halt tatsächlich wichtig, wenn sich da vielleicht mal zwei finden, die gut miteinander harmonieren und die auch ein gutes Spiel nach vorne aufbauen können. Im Moment sehe ich das irgendwie noch nicht so richtig. Da bin ich mal gespannt. Ja, ansonsten, Sancho und Philipp sind von ihrer Verletzung wieder so weit genesen, dass sie im Kader sind. Ob sie jetzt eine Option sind für das Spiel, das weiß ich mal noch nicht. Vielleicht Philipp irgendwie als Joker oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von beiden in der Startaufstellung schon steht. Dazu sind die, glaube ich, erst zu frisch wieder im Training.
Okay. Kai, bei RB Leipzig ist natürlich, glaube ich, die große Frage, schafft es Naby Keita wieder fit zu werden für dieses Spiel gegen den BVB? Was ist deine Einschätzung dazu?
Hasenhüttl klang auf der Pressekonferenz gestern eigentlich vorsichtig optimistisch, also sozusagen, dass er grundlegend im Training wieder alles mitgemacht hat. Und also es könnte durchaus sein, dass er wieder auf die Sechs neben Demme oder Kampel rutscht, oder wobei wahrscheinlicher wäre dann Demme und Keita auf der Sechs und Kampel weiter vorn. Und dass man dann klassisch im 4-2-2-2 wieder aufläuft. Ich denke mal, dass alle an Bord sind, also Falzenberg natürlich, und dass dadurch die gewohnte Stammformation auftritt.
Okay, alles klar. Dann fehlen noch die Tipps. Ihr zu Hause seid eingeladen mitzumachen auf meinsportradio.de/tippspiel. Es gibt eine Ausgabe 11 Runden und No-Spots zu gewinnen. Und Kai, was ist dein Tipp für das Spiel gegen Borussia Dortmund von RB Leipzig?
2 Clubs in der Mini-Krise. Wäre natürlich schön, wenn wir wieder die eine Serie beenden könnten von Dortmund in ihrer Hinrunde. Aber ich tippe mal auf ein 1-1.
Okay, Sebastian?
Ja, der BVB tut sich ja traditionell schwer gegen Rabah und ich würde mal, oder ich hoffe zumindest mal, dass wir trotzdem einen Dreier mitnehmen und tippe ein dreckiges 0-1.
Okay, ich mache den wilden Tipp des Spieltags jetzt bei diesem Spiel 3-3 unentschieden, glaube ich. Das ist, wird ein richtig torreiches Spiel und dann mal sehen. Vielleicht
wenigstens schön anzuschauen.
Siehst du? Ja, immerhin etwas. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Kai für RB Leipzig und bei Sebastian Haug vom Zeitlupenwissen Podcast für Borussia Dortmund für die Vorschau auf RB gegen den BVB. Nach einer kurzen Pause geht's dann weiter. Hier im Bulli-Special auf meinsportradio.de mit FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim. Bleibt dran.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip and Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der FC Augsburg empfängt am 25. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga die TSG Hoffenheim und wir sprechen drüber hier in der einzig wahren Vorschau auf die Bundesliga-Spieltage, dem Bulli-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und 2 neue Gäste begrüße ich in der Leitung. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Einmal für den FCA von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast hier auf meinsportradio.de. Christel, hallo Christel.
Hallo.
Und für die TSG Hoffenheim vom Hoffenheim-Blog, Marco Repanti. Hallo Marco.
Ich grüße euch auch.
Ja, Christel, letzte Woche gegen Borussia Dortmund hat der FCA es mal wieder geschafft, eine Spitzenmannschaft zu ärgern. Und unser aller Lieblings-Kevin, Kevin Danso, hat das Tor gemacht für den FC Augsburg und den Punktgewinn gesichert sozusagen. Ich glaube, ein Punkt, mit dem du sehr gut leben kannst, ne?
Ja, natürlich. Ich hatte nicht erwartet, dass wir da was mitnehmen, aber wenn der Danso den so macht, dann ist es mir ganz recht so.
Ja, ich bin ja ein großer Kevin Danso-Fan. Mache ich ja keinen Hehl draus, finde den Jungen richtig klasse und habe mich für ihn persönlich auch gefreut, dass er ein Tor geschossen hat. Allgemein fand ich aber sowieso, hat der FCA das richtig gut gemacht, einen ohnehin schon etwas harmlosen BVB noch ein bisschen harmloser zu machen. Ich glaube, das war aber auch ganz wichtig zu sehen, dass diese Sachen, die so gut funktioniert haben in den letzten Wochen, auch immer noch funktionieren, auch wenn es in den letzten Wochen hin und wieder mal schwierig war, oder?
Absolut. Ich bin vor allem begeistert, dass wir doch nicht unbedingt mit einem perfekten Aufgebot auflaufen konnten, weil uns ja zum Beispiel Daniel Bayer ausgefallen ist und trotzdem ja ziemlich gut dagegenhalten konnten. Und ja, da kann man echt nur begeistert sein vom FCA. Von daher werde ich mich hüten, jemals wieder gegen ihn zu tippen.
Ja, oder du solltest es immer tun, ne? Weil dann funktioniert das besser. Ja, es gibt ja immer so Einzelspieler, über die beim FCA auch gesprochen wird. Und Jonathan Schmid ist jetzt einer, den der Kicker zum Beispiel thematisiert hat diese Woche. Aber beim 1-1 gegen Dortmund war er richtig gut. Und das ist ja auch ein richtig feiner Fußballer. Warum schafft er es in dieser Saison noch nicht so richtig in Tritt zu kommen?
Es ist ja leider nicht nur diese Saison. Also okay. Wir haben ihn ja mit ganz, ganz viel Freude verpflichtet vor einiger Zeit und er hat leider nie geschafft, richtig gut anzukommen. Er hat immer mal wieder Phasen, wo er ein bisschen aufblitzen lässt, dass er ein guter ist, aber er kann es dann halt nicht auf Dauer zeigen. Und das ist, ich weiß echt nicht, woran es liegt, weil er, wie gesagt, er ist ein guter, aber irgendwie, ja, und ich würde mir so wünschen, dass er jetzt die Situation nutzen kann, wo wir wieder mit vielen Verletzten zu kämpfen haben, dass er jetzt endlich mal aufblüht. Das würde mich wahnsinnig freuen.
Ja, das ist in der Tat einer der feinsten Fußballer, die der FCA so im Kader hat, wenn es denn gut läuft für ihn. Ja, gut laufen, Marco. Tut's das für die TSG schon oder ist es immer noch ein bisschen schwierig? Ne? Letzte Woche 1-1 gegen SC Freiburg. Es war ja tatsächlich, wie wir es erwartet haben, die Taktik-Rasen-Schach-Schlacht zwischen Julian Nagelsmann und Christian Streich und am Ende, ja, war es einfach wirklich kein schönes Fußballspiel.
Nein, war es nicht. Aber kurz zurück, ich glaube, die gleichen Sätze über Jonathan Schmid habe ich damals zu der Zeit, als er bei uns war, auch schon mal gesagt. Okay. Dass ich wirklich wünschen würde, er würde mal irgendwie den Durchbruch schaffen. Aber scheinbar ist das irgend so ein Dauerproblem bei ihm.
Okay.
Nee, es war in der Tat jetzt kein super anschauliches Spiel. Und am Ende war vielleicht auch 1-1 das absolut richtige Ergebnis dafür. Aber es sind am Ende natürlich wieder zwei liegen gelassene Punkte.
Könnte die TSG, wenn man jetzt es schafft, nochmal so ein bisschen in den Tritt zu kommen, deiner Meinung nach noch so eine Mannschaft sein, die ja für die große Überraschung sorgen kann, wenn sie sich vorne weiterhin irgendwie im Schneckenrennen um Europa die Punkte gegenseitig wegnehmen und sich nicht so richtig durchbeißen wollen, dass man mit einer eventuellen Siegesserie dann nochmal ranrutschen kann?
Ist relativ einfach. Wir spielen ja gegen alle 3-4 Mannschaften, die vor uns stehen, nochmal direkt. Und müssten quasi morgen einfach mal anfangen, den ersten Dreier irgendwie auswärts in Augsburg zu holen. Und dann kann man durch wieder mal über Platz 5 oder 6 reden. Aber ansonsten oder in der aktuellen Form wird es natürlich schwierig.
Ja, jetzt geht's gegen den FCA und auch das ist ja ein direkter Konkurrent, das ist ja schon gesagt, der 8. gegen den 9. Das wäre für beide natürlich ein Big Point, wenn es zu einem Sieg kommen sollte. Nun ist es natürlich in Augsburg, gerade für Mannschaften, die eigentlich gerne Fußball spielen wollen, nicht immer einfach. Und was müsste Julian Nagelsmann deiner Meinung nach machen mit der Mannschaft, dass das in Augsburg ein Stück weit einfacher wird?
Ja, ich glaube, alles, was ich dazu jetzt sagen würde, wäre ein bisschen mehr über der Floskel.
Bitte, hier sind Floskeln erlaubt.
Lass die Jungs einfach mal irgendwie von der Leine und lass sie kicken, aber es fehlt einfach definitiv an einem Funken Kreativität. Jetzt, wo es halt ein paar Wochen wieder ein bisschen vorne die Treffsicherheit da ist, lassen wir uns immer wieder hinten ein, also jetzt ohne keinen Fingerzeig auf Kevin Vogt, das kann jedem mal passieren. Aber in der Tat, was wir jetzt vorne einigermaßen besser machen, machen wir hinten schlechter. Das ist manchmal keine Ausgeglichenheit im gesamten Mannschaftsgefüge.
Du sagst, lass die Jungs mal von der Leine. Ist die TSG taktisch zu eingezwängt?
Es sieht mir manchmal so aus. Oder wie gesagt, es kann natürlich auch daran liegen, dass die Vorgaben deswegen nicht umgesetzt werden können, weil halt kreative Kräfte, jetzt Demirbay noch ein bisschen länger verletzt, Amiri oftmals nicht von Anfang an und trotz der tollen Leistungen von Grilic und Geiger in den letzten Wochen, das sind meiner Meinung nach noch nicht die, die ein Spiel diktieren können.
Christel, Marco sagte, vorne klappt es bei der TSG, hinten dafür aktuell ein bisschen problematisch. Beim FCA war es ja tatsächlich die letzten 3 Pflichtspiele nur ein Tor. Da war es dann vorne, wo es ein bisschen gehapert hat. Meinst du, das kann gegen die TSG wieder besser werden? Hofft man da auch so ein bisschen darauf, dass so einer wie Gregoritsch es endlich mal wieder ein Tor schießt, damit bei ihm vielleicht auch mal wieder dieser Turnaround geschafft wird?
Ja, hoffen tun wir das natürlich alle. Die Schwierigkeit ist die, dass uns jetzt im nächsten Spiel Kajubi ausfallen wird. Und der ist ein ganz wichtiges Element in den kreativen Aktionen nach vorne. Von daher, da ist meine Hoffnung, dass eben Daniel Bayer, der jetzt nach der Gelbsperre zurückkommt, seinen Teil dazu beitragen kann, dass es nach vorne ein bisschen läuft, weil er auch ein kreatives Element ist. Aber könnte schwierig werden, zumal uns ja auch leider Finn Bogason noch länger ausfällt. Also das sind so die Faktoren, die dazu führen, dass vorne gerade nicht ganz so toll läuft. Und ja, der Gregoritsch braucht halt auch seine Mitspieler, die ihm die Bälle so zupassen, dass es funktioniert. Und es hat sich inzwischen durchaus rumgesprochen, dass man auf unseren Philipp Max auch aufpassen muss.
Das stimmt. Wer wird denn wohl Kajubi ersetzen, Cordova oder Parker?
Ja, ich tippe eher auf Cordova, muss ich sagen, weil Parker doch sehr, sehr lange nicht aktiv gespielt hat in der ersten Mannschaft. Und ich vermute, dass Baum dann eher noch auf Cordova setzen wird. Aber letztendlich wird sich das wahrscheinlich ja am Spieltag zeigen, weil ich natürlich nicht sehe, was im Training passiert. Ich würde natürlich schon Parker auch wünschen. Hat mich sehr gefreut, dass der mal wieder eingesetzt wurde. Ich hatte schon vergessen, dass der überhaupt bei uns spielt.
Oh Gott, wenn das passiert, dann ist schon einiges los, ey. Bei der TSG, Marco, würde man sich, also Kevin Vogt, ja, das kann passieren, einerseits ja, andererseits ist Kevin Vogt tatsächlich auch einer dieser Spieler, wo ich sage, so dem könnte man ja auch mal eine Pause gönnen. Ist da so ein bisschen fehlende Alternative da oder ist der einfach so gesetzt bei Nagelsmann, dass es da sowieso keine Überlegungen gibt, den mal auszuwechseln?
Ja, also spontan fällt mir jetzt auch keinen ein, der irgendwie in der zentralen Dreierkette da hinten irgendwo ihn ersetzen könnte. Von daher, da halt es eher wie Nagelsmann selbst, der gesagt hat, er hat uns bisher mehr Punkte gebracht, als er irgendwie jetzt verdattelt hat. Dass es irgendwie zwei Spiele in Folge waren mit Laienaussetzern, okay, das kann passieren, aber ich denke an Kevin Vogt in der zentralen Abwehrreihe, kommt man im Moment auch nicht vorbei bei uns.
Okay, und an wen kommt man jetzt beim Spiel beim FCA nicht vorbei? Wie sieht es personell aus bei der TSG?
Ja gut, persönlich muss ich sagen, finde ich es irgendwie schade, dass Marco Uth seit seiner Bekanntgabe des Abschieds nach Schalke irgendwie gar keine Rolle mehr spielt in der Startformation. Und so werden wir wahrscheinlich wieder mit Kramaric, Gnabry vorne beginnen. Wie es dahinter aufgestellt sein wird, ist eine große Wundertüte. Also von Zuli, Rupp bis Zuba mal wieder, Geiger, Amiri, alle können dort in der Startelf stehen. Also ich hoffe nur jetzt irgendwie, dass seitdem Kaderabek gesagt hat, er kennt das Interesse von Juventus Turin, irgendwie nicht auch nochmal ins zweite Glied rutscht und wieder von Anfang an spielen darf.
Da soll ich glaube so viel zweite Reihe kann Julian Nagelsmann gar nicht aufmachen. Wir müssen aufpassen, dass er nicht auf einmal alle auf der Bank sitzt, weil dann müsste Gnabry eigentlich auch auf die Bank.
Ja.
Also, naja, doppel.de/tippspiel ist eure Adresse, wenn ihr eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen wollt an diesem Wochenende. Christel, was tippst du denn?
Ja, ich weiß zwar nicht, wie es passieren wird, aber es wird ein 2:0 für den FCA.
Okay, Marco?
Ist absolut undenkbar, weil es für uns die letzte Chance ist, irgendwie oben dran zu bleiben. Wir gewinnen 3:1.
Ich sag 1:1 unentschieden. Das hilft keinem weiter. Aber
keinem mehr.
Keinem so wirklich. Ne? Aber mal schauen. Vielleicht habt ihr ja recht. Vielleicht habt ihr zu Hause ja recht. Hashtag BullySpecial bei Twitter, wenn ihr eure Tipps da auch noch kommunizieren wollt oder in die Kommentare unter diesen Podcast. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Christel von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast auf meinsportradio.de und bei Marco Repanti vom Hoffenheim-Blog für die Einschätzung zur Partie FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim. Und nach kurzer Pause geht es weiter mit dem Spiel Schalke 04 gegen Hertha BSC. Bleibt dran.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern mein Sportradio.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Das vorletzte Spiel, über das wir hier sprechen wollen im Bully-Special auf meinsportradio.de, das am 25. Spieltag steigt, ist Schalke 04 gegen Hertha BSC. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße ganz herzlich von der Bass04-App, dessen Social-Media-Manager in der Leitung, Raphael Wieswick ist da. Hallo Raphael.
Glück auf, Kevin.
Ja, Glück auf, Glück auf. Ne? Leverkusen fällt. Das ist ja leider wieder der Song gewesen, der letzte Woche durch die Bayer-Arena geheilt ist von gefühlt 20.000 Schalke-Fans.
Wie geht es dir denn damit? Wollte ich schon die ganze Woche über wissen.
Wie es mir damit geht?
Gut abgelenkt.
Ich habe das Spiel natürlich trotzdem gesehen im Hotelzimmer und war, um es mild zu sagen, schockiert.
Beeindruckt.
Ja, so. Beeindruckt. Beeindruckt tatsächlich von der Schalker Leistung, weil ich sie so nicht gesehen habe. Also ich habe das ja auch dann, habe euch ja dann auch fair bei Twitter gratuliert, dir, Hassan und wem auch immer alles. Und ich habe tatsächlich die Leistung des FC Schalke 04 so nicht kommen sehen. Das war sehr routiniert, sehr solide gespielt. Man hat Leverkusen überhaupt keine Räume gelassen. Man hat eigentlich Leverkusen perfekt entschlüsselt, was ja genau mein großer Kritikpunkt ist aktuell an der Leverkusener Leistung, ist, dass viele Vereine das eben geschafft haben. Das war ein völlig verdienter Schalker Sieg und ich glaube, der wird Königsblau auch nochmal Auftrieb geben jetzt.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube zwar, dass das Spiel gegen Hertha BSC am Samstag nochmal ein ganz anderes wird. Da werden wir ja dann gleich drüber sprechen. Mhm. Aber klar, dass so ein Spiel und so ein Sieg gibt dann sehr viel Selbstvertrauen aufgrund der Tabellenkonstellation, aufgrund der Leistung. Ja, tut einfach sehr gut und war der zweite Sieg in Folge. So kann es weitergehen.
So kann es weitergehen. Ja, wer hat dir gegen Leverkusen besonders gut gefallen? Ich finde, es haben sich einige Spieler ja so ein bisschen in den Vordergrund gespielt. Klar, Guido Burgstaller mit diesem Tor. Also so viel Technik hat man dem ja, traut man dem ja auch nicht immer so zu. Aber das hat er wirklich hervorragend gemacht. Und ansonsten, wer ist dir sonst noch positiv ins Auge gefallen? Wer hat sich vielleicht sogar dann für Berlin einen Stammplatz, also einen Platz in der ersten Elf erspielt?
Ach Gott, ja, da gibt es eigentlich sehr viele und es ist immer schwierig, einen Einzelnen herauszupicken. Jetzt muss man auch zu dem Burgstaller-Tor sagen, ja, war gut. Jetzt muss ich allerdings auch dabei sagen, dass sein Gegenspieler Retzos sich da alles andere als clever verhalten hat. glaube, es wurde auch in der Halbzeit taktisch gut analysiert. Du darfst als Gegenspieler ja auch nicht so in den Zweikampf reingehen. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Der Caligiuri-Pass, der war schon allererste Sahne, wie er vorher aber den Pass auch von Leverkusen antizipiert und somit abgefangen hat. Das war auch sehr stark. Die Schalker Abwehr hat durch die Bank extrem viel Arbeit geleistet. Ich war beeindruckt, wie Leon Bailey überhaupt keine Rolle gespielt hat, vor dem ich sehr, sehr großen Respekt habe. Also du merkst schon anhand der Spieler oder auch der einzelnen Passagen in dem Spiel, will ich da eigentlich gar keinen einzelnen Spieler hervorheben. Vor allem darf man es nicht zu hoch loben, weil wir haben ja auch gesehen, was für Chancen Schalke verballert hat nach dem 1:0. Und lange Zeit habe ich eigentlich daran denken müssen, dass das Spiel so wie immer gefühlt ausgeht bei Schalke. Lange Zeit 1:0 Führung, ein paar Chancen verschießen und dann das 1:1 kassieren. Von daher, es war in Ordnung, es war wirklich nicht schlecht. Leverkusen hat da aber auch seinen Teil zu beigetragen. Und jetzt schauen wir mal, wie gut es gegen ein ganz anders eingestelltes Team klappen wird.
Genau, und Pal Dardai hat seine Mannschaft letzte Woche gegen Bayern München wirklich hervorragend eingestellt. 0:0 dem Rekordmeister abgetrotzt. Und eigentlich alles das gemacht, was man gegen die Bayern machen muss. Aggressiv gegen den Ball spielen, Druckphasen der Bayern aushalten. Vielleicht sich noch die ein oder andere Chance selber erspielen und da vielleicht dann diesen Nadelstich setzen. Hat man gut gemacht, einen Punkt mitgenommen aus München. Ich glaube, das war auch für die Berliner ganz, ganz wichtig. Aktuell in der Tabelle ja auf Platz 11. Auch so zwischen gut und böse. Kann noch nach oben gehen, kann aber auch noch ein Stück weit nach unten gehen. Jetzt gegen Schalke, du hast es gesagt, bin ich sehr gespannt darauf, was Pal Dardai da macht. Denn auch der FC Schalke 04 ist natürlich gerade zu Hause eine Mannschaft, die das Spiel gerne machen will. Könnte man natürlich mit der gleichen taktischen Maßgabe rangehen, macht es den Schalkern so natürlich schwer, denn wir wissen ja auch, dass man Schalke so auch ein Stück weit gefährlich werden könnte, nämlich sich ein bisschen weiter hinten reinzustellen, auch da die Nadelstiche zu setzen. Ich erinnere mich noch an das Spiel gegen Hannover zum Beispiel, die haben das ja ähnlich gemacht. Ist das sowas, was du fürchtest, sag ich mal, für S04, weil man dann ja viel mehr Möglichkeiten finden muss, sich die Chancen zu erarbeiten? Oder siehst du das gar nicht als so großen Faktor an, weil S04 gerade sich in einer guten Phase befindet?
Doch, ich fürchte schon total, weil du nicht Unrecht hast. Grundsätzlich tut sich Schalke schwer mit mehr Ballbesitz. Tedesco hat heute auf eine Dardai-Aussage reagiert und hat gesagt, wir gehören zu den Top 5 Mannschaften, was die Ballbesitzzeiten angeht, also wie oft und wie viel Schalke tatsächlich den Ball hat. Weil Dardai hat am Donnerstag auf der Hertha-PK gesagt, für ihn ist Schalke eine Kontermannschaft, ganz gleich, ob in Heim- oder Auswärtsspielen. Und sie lauern auf die Umschaltmomente. Hat er gar nicht mal Unrecht, auch wenn das natürlich eine klare Spitze gegen Schalke war, hat Tedesco auch zu Teilen zugegeben, weil Schalke erzielt vor allem viele Tore nach sogenannten Umschaltmomenten. Ja, sie haben aber auch viel den Ball. Das sorgt dafür, dass das Spiel nicht attraktiv wird, weil Schalke sich nun mal damit schwer tut. Andererseits, und deswegen habe ich gesagt, sehe ich das nur zu Teilen so, sorgen sie, ob mit Ballbesitz oder wenn sie mal dann nicht den Ball trotzdem haben, eigentlich die gesamte Saison dafür, dass der Gegner nicht wirklich gefährlich werden kann. Du hast es jetzt auch wieder mit deiner Leverkusener Mannschaft, glaube ich, gut erlebt. So richtig, richtig gefährlich war Leverkusen gefühlt in den 90 Minuten nicht. Und das ergeht ja vielen Mannschaften so. Worauf ich einfach hinaus will, Schalke ist nicht unbedingt spielerisch ein Leckerbissen in dieser Saison, aber sie sorgen dafür einfach, dass sie das gegnerische Team runterziehen vom Niveau und sie nicht reinkommen lassen. Und deswegen glaube ich unter dem Strich, dass es dann schon fast in Anführungsstrichen egal ist, ob Schalke etwas mehr den Ball hat oder nicht.
Da müssen wir uns natürlich noch, bevor wir gleich auf das Personal für das Schalke-Spiel am Wochenende zu sprechen kommen, über Max Meyer sprechen. Denn da ist in dieser Woche ja wieder eine ganze Menge passiert. Aussagen, die in Anführungsstrichen getroffen worden sind, wo man sich nicht so richtig sicher ist, ob sie wirklich von den einzelnen Personen kommen oder ob Max Meyer überhaupt vertreten wird von diesen Personen. Ich glaube, Roger Wittmann war das, der sich dazu geäußert hat, dass Max Meyer sich auf Schalke nicht so wertgeschätzt fühlt. Und ja, man ja da aus den Zeilen herauslesen kann, ein Ende des Arbeitsverhältnisses zwischen Max Meyer und Schalke 04 steht am Ende der Saison an. Könnte das auch so ein bisschen lanciert sein, weil man jetzt langsam aber sicher dann doch eine Entscheidung haben will seitens des Vereins?
Es ist ein Machtkampf. Ein Machtkampf zwischen Christian Heidel, dem Manager des FC Schalke 04, auf der einen Seite und, du hast es ganz genau richtig angesprochen, dem Berater Roger Wittmann auf der anderen Seite, Geschäftspartner von Thorsten Weck, dem eigentlichen Berater, in Anführungsstrichen jetzt von Max Meyer, aber Roger Wittmann ist ein Geschäftspartner von Thorsten Weck und handelt da die Sache jetzt für Max Meyer ab.
Aber Thorsten Weck ist eigentlich der Berater von ihm.
Ja, ich glaube offiziell. Also es ist ja auch immer die Frage, wie viele Berater so ein Spieler hat. Ja. Ne? Vielleicht, es steckt ja auch meistens eine ganze Berateragentur dahinter und dann verteilt so sicherlich die Aufgaben auf mehrere Schultern. Aber bleiben wir ruhig bei Roger Wittmann. Okay. Das wollte ich halt nur gerade einmal kurz einschieben, dass da keine Verwirrung vielleicht in Zukunft entstehen. Aber klar ist, es ist ein Machtkampf. Es ist keine Schlammschlacht zwischen Christian Heidel und Roger Wittmann. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu erklären. Das hat Christian Heidel auch heute nochmal geschickt betont nach der Pressekonferenz. Also ich komme jetzt quasi auch mit ganz neuen Infos zu dir in die Sendung. Super. Es gibt keine Schlammschlacht, aber es ist ein Machtkampf, weil Christian Heidel hat zum einen gesagt, es gab bisher keinerlei finanzielle Forderungen von Meyer Seite aus. Das heißt ja eigentlich meistens, dass es ein Zeichen dafür ist, dass der Spieler nicht verlängern will. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass Christian Heidel auf Nachfrage hin gegrinst hat, ob es schon eine Nachfolge gibt für Max Meyer. Und er hat gesagt, dazu sagt er nichts, sonst heißt es, Heidel baut Druck auf. Ich glaube, dass er so ein bisschen damit in die Irre führen will und ganz genau weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich glaube, es gibt keinen Nachfolger für Max Meyer, aber er will dadurch auch so ein bisschen den Druck wieder aufbauen in Richtung Wittmann und dem Spieler schieben. Die Tür ist noch nicht zu, obwohl Max Meyer bzw. die Berateragentur jetzt schon 2 Angebote abgelehnt hat. Von Meyer Seite aus hört man, dass man bis zum 20. März da eine Entscheidung treffen will. Ich glaube, das ist in etwa dann so die Zeit, wenn die Länderspielpause ja ansteht und meistens bieten sich ja solche Zeiträume dann an, um über solche Dinge zu sprechen. Und ich glaube unterm Strich nach wie vor, was ich auch schon seit Wochen und Monaten sage, dass Max Meyer verlängern will, weil der Junge einfach auf Schalke bleiben will und weil er meiner Meinung nach keine Angebote hat, beziehungsweise nicht Angebote kriegen wird, die ihn interessieren. Bayern München, Liverpool und Arsenal haben nämlich zum Beispiel alle schon abgewogen.
Na gut, dann bin ich gespannt drauf. Ne? Meier zu Bayer gibt's ja auch noch einen, habe ich das
interessiert. Ja, aber was will er denn bei einem Club, der nur Europa League spielen wird?
Raphael Wieswig, jetzt wird er hier provokant. Personell, wie sieht's aus bei Hertha BSC? Darida fällt aus, Arne Meier ist noch fraglich, aber soll wohl bereitstehen.
Berger spielt, glaube ich, trotz Nasenbeinbruch oder Nasenbruch, sagte Dardai. Ja. Darida kommt zu früh, hat er gesagt. Arne Meier kann spielen, ist ja der Shootingstar bei den Herthaner, hat jetzt auch den Vertrag langfristig verlängert. Sieht also ganz gut aus personell, glaube ich, grundsätzlich bei den Berlinern.
Ja, die können eigentlich relativ aus dem Vollen schöpfen. Auch Ricky kehrt wieder zurück. Also es ist wieder einiges an Alternativen für Dardai da. Ist dann die Frage, was macht er draus? Welche Offensivreihe stellt er auf? Also ich glaube, das wird auch eine Aufgabe für Dominique Tedesco sein, seine Mannschaft dann so ein- und aufzustellen, dass das klappen kann. Was glaubst du denn, mit welchem Personal wird das geschehen?
Sehr spannend, weil genau wie du angesprochen hast, hat es Tedesco auch angerissen auf der Pressekonferenz, weil Hertha sehr unterschiedliche Spielertypen für die Offensive gerade hat. Er nannte da Kalou, Lecky und Ibisevic, sagte, wer noch nicht glaubt, Ibisevic auch von Anfang an spielen kann, aber du hast da halt Spieler, die zum einen den Ball ganz gut festhalten können und andererseits auch Spieler, die sehr schnell sind auf den Außen. Von daher hat er auf jeden Fall Optionen und Alternativen. Sehr, sehr spannend, aber wir wissen auch von Tedesco spätestens seit der legendären Pressekonferenz nach dem Hoffenheim-Spiel, sein O-Ton ist ja, glaube ich, jetzt sogar bei den 1Live-O-Ton-Charts auf Platz 1, dass er da binnen Sekunden und Minuten reagieren kann auf das, was der andere Trainer tut und umstellt. Das könnte sehr spannend werden und ich glaube, dass er dann Dardai auscoachen will, ohne dass ich damit jetzt sagen will, dass Schalke jetzt Berlin deswegen 5-0 vom Platz fegt.
Es ist ein spannendes Spiel, muss man echt sagen. Also ich bin sehr gespannt auch drauf, natürlich auch aus eigenem Interesse, wie dieses Spiel ausgeht. Mein Tipp wird aber sein, 3-1 für Schalke und dabei 11 Freunde und No Sports gewinnen. Raphael, was glaubst du denn?
Also ich glaube an einen souveränen 2-0 Heimsieg. Kein spektakulären, aber doch souverän. Hertha versucht ja seit Jahren auf Schalke mal wieder was mitzunehmen, ohne Erfolg. 2005 haben sie das letzte Mal einen Punkt geholt auf Schalke durch ein 0-0. Seitdem haben sie sage und schreibe einen einzigen Treffer erzielt auf Schalke in den folgenden 9 Auswärtsspielen. Das klingt nach einer klaren Sache. Ich glaube, dass es insgesamt nicht so klar sein wird. Es wird ein Geduldsspiel, ganz gleich, ob Leon Goretzka spielen kann oder nicht. Der steht nämlich nach wie vor noch auf der Kippe. Dafür steht Weston McKennie wieder im Kader und unterm Strich glaube ich einfach, dass Schalke dieses Heimspiel gewinnen wird und dann auch auf Platz 2 stehen wird, weil der BVB in Leipzig nicht gewinnen wird.
Na, Raphael Wiesweg macht gleich alle Spiele mit. Ja. Ja, so, also vielen Dank. Social Media Manager der Bass04 App. Raphael Wiesweg war da zur Vorschau auf die Partie Schalke 04 gegen Hertha BSC. Ein Spiel haben wir noch hier im Bully Special zum 25. Spieltag. Das ist Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 und damit geht's nach einer kurzen Pause weiter. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Das letzte Spiel, über das wir sprechen möchten, zum 25. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga hier im Bully-Special auf meinsportradio.de ist Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96. Und ich begrüße für die Eintracht ganz herzlich in der Leitung Chris aus Frankfurt, den ihr bei Twitter unter ChrisFFM84 folgen könnt. Hallo Chris.
Hi, Gude.
Ja, wir haben, oder ich habe bei den Laureus World Sports Awards ein längeres Interview mit Freddy Bobic geführt. Das könnt ihr euch, wenn ihr wollt, in unserem Red Carpet Talk, den es auf meinsportradio.de/Laureus gibt, anhören. Wir werden das Interview aber nochmal einzeln veröffentlichen für alle Fußballfans, die sich vielleicht nicht die ganzen Gespräche am roten Teppich von mir anhören wollen. Fand ich sehr aufgeräumt, fand ich sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Freddy Bobic auch ein bisschen über die Eintracht zu quatschen, der auch diesen Weg der Eintracht so ein bisschen nachgezeichnet hat, solide zu arbeiten, ehrlich zu arbeiten und sich was aufzubauen. Da habe ich ihn dann gefragt, ob das aktuell die Früchte sind, die man erntet, die man ja auch gesät hat in den letzten Jahren. Da meinte er so, ja, mit dem Klassenerhalt haben wir da schon mal einen wichtigen Schritt geschafft und alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Wie gefällt dir eigentlich Freddy Bobic in seiner Rolle mittlerweile, Chris?
Ja, also ich muss dir da zustimmen. Ich meine, wir hatten da, glaube ich, auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, beziehungsweise angedeutet. Wir waren, glaube ich, alle in Frankfurt sehr, sehr skeptisch und es gab keinen, der gerufen hat, juhu, endlich Freddy Bobic, gerade wegen seiner Zeit auch in Stuttgart. Und ich glaube, es ist einfach immer noch nicht komplett sichtbar, was er alles im Rücken sozusagen oder auch im Hintergrund dort leistet und angeschoben hat. Es ist erstaunlich, mit welcher Ruhe er das macht, mit welcher Klarheit er das macht, mit welcher Überzeugung auch er Dinge einfordert. Das kennt man, finde ich, so auch aus der Ära Bruchhagen nicht ganz so. Da waren wir, glaube ich, auch etwas, ja, immer so ein bisschen im Hinterrennen und ein bisschen langsam und haben uns da zu sehr auf Bruchhagen fixiert. Und Bobic macht eine herausragende Arbeit, die Dinge, die er anstößt. Und ich glaube, das tut der Eintracht sehr, sehr gut. Und wie gesagt, wir sind da, glaube ich, nach wie vor noch in so einer Wolke und schweben und uns ist noch gar nicht so wirklich bewusst, was das alles ja für positive Auswirkungen haben könnte deshalb, weil ja auch eine Phrase ist ein Alltagsgeschäft oder ist ein ganz schmales Ding, was da schnell auch kippen kann, wo man einfach gucken muss. Ich glaube, es ist einfach momentan die Erfolgswelle, wo sich alles gut anfühlt. Wir haben toi 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 jetzt keine riesen Niederlagenserie, da würde es, glaube ich, dann ganz anders aussehen und vielleicht auch ein Freddy Bobic ja, ein bisschen ins Schwanken kommen, aber letztendlich sind wir, oder bin ich auch alles guter Dinge, dass es gerade jetzt mit der aktuellen Platzierung und auch mit dem Pokal-Halbfinale seinen Weg geht und man, glaube ich, frohen Mutes sein kann, wenn das Konstrukt Eintracht Frankfurt so zusammenbleibt mit Kovac, Bobic und einigermaßen im Team, dass das ja eine gute Zukunft ist, eine gute Zukunftsperspektive.
Ich glaube, auch ein weiterer Vorteil der Eintracht ist, nicht nur, dass man keine signifikante Niederlagenserie hat, sondern auch, dass man das Verletzungspech in diesem Jahr nicht so an den Füßen hat, wie es letzte Saison teilweise der Fall war, gerade in der Rückrunde. Jetzt fällt natürlich Omar Mascarell erstmal aus. Das ist bitter, aber trotzdem, der Kader ist breit, der Kader ist gut. Und ich glaube, das ist auch eine dieser Stärken der Eintracht, dass Niko Kovac da offensichtlich in der Trainingssteuerung einen solchen Weg gefunden hat, dass auch Muskelverletzungen jetzt nicht so oft vorkommen. Also das ist, glaube ich, auch eine der großen Stärken von Eintracht Frankfurt, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir hatten ja echt die letzten Jahre gefühlt auch immer so die Seuche an den Füßen und man hat sich schon gefragt, woran das liegt. Sind es die Trainingsplätze, ist es irgendwie die Lüftungsanlage und sonstige Fantasien, die dort kursiert sind? Und Kovac hat es scheinbar wirklich mit dem großen Team, das auch drumherum aufgebaut wurde, geschafft, das irgendwie zu steuern. Klar, Alex Meyer, ein langwidriger Ausfall mittlerweile, den wir aber durch einfach den breiten Kader, du hast es gesagt, kompensiert haben. Mascarell ist einfach ärgerlich, weil man gerade gesehen hat, in den wenigen Spielen, die er uns zur Verfügung stand, hat er dermaßen einen positiven Eindruck hinterlassen, dass er jetzt ja auch schon wieder in aller Munde ist, beziehungsweise wohl nach Madrid zurückgeht. Aber ja, es ist erstaunlich, dass wir toi 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 da auch wieder von den großen Verletzungen verschont geblieben sind. Marco Fabian kehrte jetzt auch nach langem Ausfall zurück. Da muss man einfach mal gucken, ob es jetzt auch für einen längeren Einsatz reicht. Und ja, Alex Meyer sehen wir so ein bisschen als Joker in der Hinterhand, der vielleicht nochmal den einen oder anderen Einsatz bekommt. Aber sonst sind wir natürlich froh, dass gerade die Säulen Radetzky, Abraham, ja, Boateng nicht verletzungsanfällig gewesen ist, Haller durchgespielt hat, Rebic durchgespielt hat. Also auch das ist, so schwer es zu glauben sein mag, einfach, der läuft momentan dieses Jahr für uns und soll auch noch so weitergehen.
Lukas Radetzky ist natürlich auch ein Stichwort. Aktuell gibt es ja auch um ihn das ein oder andere Gerücht, Vereine, die an ihm dran sein sollen. Sollte er den Verein jetzt im Sommer verlassen, wie schwer würde das wiegen?
Ja, es ist einerseits schwierig, andererseits kam jetzt nochmal so ein kleiner Hoffnungsschimmer auf, dass er doch gesagt hat, er fühlt sich wohl und wenn wir Europa schaffen, dann wäre es nochmal eine Option für ihn. Das ist einfach schwierig, weil ich glaube, gerade Freddy Bobic und auch Hübner da sehr, sehr viel investiert haben und investieren werden. Er durch den Berater, seinen Vater da aber immer wieder gesagt hat, nee, es passt nicht so ganz. Jetzt kam die Geschichte mit Dortmund ins Spiel, nachdem er ja schon auch in München und sonst wo gehandelt wurde. Ich persönlich würde mich freuen, wenn er bleibt, kann aber auch sehr gut verstehen, wenn er den nächsten Schritt machen will, weil bei dem Gehalt, das er momentan hier verdient hat, das eigentlich nur noch ein Wunder ist, dass er überhaupt noch bei uns bleibt. Sorge macht mir es nicht, weil wir, glaube ich, die letzten Jahre mit Torhütern eigentlich immer recht gut gelegen haben. Kevin Trapp war ein guter Griff aus der zweiten Liga von Kaiserslautern, Radetzky aus dem Nichts geholt und es gibt ja auch schon den einen oder anderen möglichen Nachfolger, der da gehandelt wird. Also ich glaube, da, wenn man jetzt auch die Transferbilanz von Bobic, um da den Bogen zu spannen, sieht, dann bin ich da guter Dinge. Sollte das jetzt wirklich im Sommer gehen, dass wir da genug Zeit haben, uns auch darauf vorzubereiten und, glaube ich, auch gute Alternativen finden werden.
Blicken wir doch mal gemeinsam auf euren Gegner, Hannover 96. Sicherlich kein einfacher Gegner, ist so eine Mannschaft, die taktisch super schwer einzuschätzen ist. André Breitenreiter schafft es Woche für Woche, die Mannschaft eigentlich, je nachdem, was die gegnerische Mannschaft ihm anbietet, auch so einzustellen und umzustellen, dass es für die gegnerische Mannschaft sehr schwer wird, Tore zu schießen. Letzte Woche hat es Borussia Mönchengladbach aber geschafft, somit eine 0:1 Heimniederlage für Hannover 96. Trotzdem sind viele Spieler in der Mannschaft, auf die Eintracht Frankfurt höllisch aufpassen muss. Bebu, Füllkrug, aber auch aus der zweiten Reihe dann Meier und Fossum zum Beispiel. Mit was für einem Gefühl gehst du in dieses Spiel, in dieses Heimspiel gegen Hannover 96? Wie schätzt du 96 ein?
Also zum einen gehe ich mit einerseits einem sehr euphorischen Gefühl ins Heimspiel, weil sich unsere Heimschwäche aus der Hinrunde einfach gewendet hat und wir jetzt irgendwie seit fast 6 Spielen zu Hause umgeschlagen sind und das ja da einfach ein ganz anderes Auftreten zuletzt war. Ich gehe aber dennoch mit einem gemischten Gefühl rein, weil es fast schon zu viel für die Eintracht spricht, dass es gegen Hannover klappt. Wir sahen auch zuletzt immer gegen Hannover recht gut aus und Hannover ist auswärts schwach und ich glaube, das ist einfach so die Krux, dass wir dann letztendlich wieder der Aufbaugegner sein könnten, der gerade diese lange Auswärtsschwäche von Hannover unterbrechen könnte und dann zum Aufbaugegner werden. Was ist genannt mit Füllkrug und Bebu, einfach ein sehr starkes Sturmduo, wo wir einfach gut dagegenhalten müssen und auch ja, vielleicht jetzt nicht die Spieler haben im Kader, die so sehr präsent sind in der Bundesliga, aber die, glaube ich, auch einfach über die Einstellung, wie du es gesagt hast, von Breitenreiter, die Spiele alle angehen, gut angehen und auch mit einer guten Taktik sich auf den Gegner einstellen. Und da bin ich wirklich ja hin und her gerissen, ob die Eintracht es schafft, jetzt nach dem kleinen Durchhänger wieder gegen Stuttgart einfach die richtige Haltung an den Tag zu legen und mit der nötigen Einstellung, so wie es auch Kovac gesagt hat, dass das, was in Stuttgart passiert ist, nicht wieder vorkommen kann. Wir hatten es neulich in Augsburg, jetzt gegen Stuttgart. Ich hoffe, dass wir gegen eine vermeintlich kleinere Mannschaft wie Hannover trotz dieser Euphorie aus den Heimspielen dort mit der nötigen Konzentration, dem Einsatz und der ja Leidenschaft und Engagement da an den Tag gehen und uns gar nicht erst zu sehr hinten reindrängen lassen, sondern möglichst zwischen frühes Tor in Führung gehen, um dann dort gar nicht viel anbrennen zu lassen.
Jemand, der natürlich jede Menge Einstellung mitbringt, jede Menge breite Brust und einen breiten Rücken, ist Kevin Prince Boateng. Der kehrt zurück nach einer abgesessenen Gelbsperre aus dem letzten Spiel oder vom letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart. Und was glaubst du, wird sonst noch personell passieren? Wie sieht's denn aktuell bei der Eintracht aus?
Ja, also Boateng auf jeden Fall ganz wichtig. Ich meine, da gab es ja auch vorher viele Geschichten rum, von wegen, ja, Bad Boy und so weiter. Und man muss echt sagen, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass er erst am 23. Spieltag seine erste Sperre hat. Da gab es ja auch ganz andere Leute, die da ihm was reinreden wollten. Ich glaube, er hat in Stuttgart gefehlt, wie auch Mascarell. Für Samstag sieht es so aus, dass Mascarell definitiv ausfallen wird, was eine deutliche Schwächung sein wird. Ich denke, dass wir zur Dreierkette mit Salcedo, Abraham und Fallett zurückkehren. Kovac hatte vorhin noch auf der Pressekonferenz gesagt, dass wohl der ein oder andere, der weniger gespielt hat, jetzt auch zur Spielzeit kommt. Das kann sein, dass jemand wie Chandler auf rechts rückt und vielleicht Willems links eine Chance bekommt. Wolf dafür wahrscheinlich draußen bleiben könnte. Das wirkt wobei gegen seinen Ex-Club man auch wieder denken könnte, er könnte spielen. Dann denke ich, dass Boateng und Hasebe wieder im Zentrum spielen werden. Und was ich vorhin angedeutet hatte, ob Fabian vielleicht auch mal von Anfang an Minuten bekommt für Gasinovic, könnte auch eine mögliche Option sein. Vorne im Sturm mit Haller haben wir einen sehr, sehr guten Stürmer, der auch immer wieder in der Kritik leicht ist, weil er irgendwie seit 5 Spielen nicht mehr getroffen hat. Da glaube ich aber, dass Juric einfach nicht derjenige ist, der ihn von Anfang an setzen wird. Also glaube ich, dass es im Vergleich zu Stuttgart nach Boateng nochmal 1-2 Wechsel geben wird, aber das Gerüst sonst stehen wird. Und ja, Mascarell fällt aus, das ist einfach schade. Da gibt es auch schon die ersten Befürchtungen, dass es wohl länger wird, aber da muss man einfach gucken. Und bin aber auch überrascht, welcher Bankspieler sich vielleicht jetzt übers Training angeboten hat und am Samstag sich präsentieren wird.
Das wäre natürlich ganz so gar nicht schön, wenn Mascarell jetzt noch länger ausfallen würde. Wünschen wir auf jeden Fall das Beste. Ja. Dann bleibt natürlich zum Ende noch zu tippen. Ihr zu Hause auch gerne meinsportrate.de/tippspiel. Es gibt eine Ausgabe 11 Freunde und No Spots zu gewinnen an diesem Wochenende. Und für die Saisonsiegerin oder den Saisonsieger ein Jahresabo 11 Freunde oder No Spots dürft ihr euch dann aussuchen. Ja, Chris, was ist denn dein Tipp?
Ja, mein Tipp ist doch dann die Euphorie. Ich glaube, dass wir durch in einem hart umkämpften Spiel durch Boateng in Führung gehen in der ersten Halbzeit und dass Jovic als Einwechselspieler kurz vor Schluss das dann doch verdiente 2-0 macht und somit wir einen Heimsieg einfahren und uns oben weiterhin festsetzen und einfach gucken, was dann die nächsten Wochen passiert. Also ein klarer umkämpfter, aber klarer 2-0 Heimsieg für die Eintracht.
Ja, dann haben wir den gleichen Tipp. 2-0 für die Eintracht, das ist auch mein Tipp. Eure Tipps auch gerne bei Twitter mit dem Hashtag BullySpecial oder in die Kommentare unter diesem Podcast. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Chris für die Einschätzung zur Partie Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96. Ich bedanke mich nochmal bei allen Gästen, die heute dabei waren. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bleibt dem BullySpecial treu. Bewertet ihn bei iTunes mit 5 Sternen und einem kleinen Feedback. Da würde ich mich sehr freuen, wie uns alle bei meinsportradio.de natürlich auch. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Glück für alle eure Vereine. Nächste Woche geht's dann wieder rund hier im Bully Special, der einzig wahren Vorschau auf die Bundesliga-Spieltage auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, wünsche euch was. Bis dann, tschüss.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.